Markus Lahn.
Jo.
Pass mal auf, hast du kurz eine Minute?
Klar, immer.
Ich habe die Simulation angeschaut.
Ja, und? Was sagst du? Ist geil, oder?
Ja. Ja, passt schon.
Wie?
So ein paar Sachen irgendwie, vielleicht.
Hä, was denn? Hast du dir angehört?
Ja, ja.
Also komplett.
Wir sind auf derselben Seite. Das ist hier mit dem Willi,
ja,
möchte ich sagen. Das ist eine Frau, ja, die Willi heißt irgendwie.
Ja, aber und die KI hat kein Geschlecht, das ist nur logisch.
Am Leben gelassen, als einziger Mensch irgendwie.
Ja, ich meine, ich habe den Bunker extra eingebaut, dass irgendwelche speziellen Parameter gibt, um sowas zu ermöglichen. Das war.
Pass auf, okay, ich will dich jetzt auch nicht irgendwie runtermachen oder so, ne? Schau mal kurz her. So ein paar Sachen in deinem Code. Du hast hier, hast du auf jeden Fall eine Race Condition.
Wo?
Siehst du hier?
Zeile 63?
Ja.
Jo.
Und dann, weißt du, das musst echt aufpassen, dass.
Ja.
Ich vermute auch, dass das daher kam.
Da kann schon.
Die großen Probleme.
Ja, stimme ich das so, ja. Da kommt das neuronale Netz ein bisschen durcheinander.
Du, wer weiß ja nicht, was zuerst kommt und dann.
Ja.
Das ist. Also weird. Okay, pass auf.
Okay. Das ist gar nicht so schlecht.
Ja. Pass auf, und wenn wir hier die Vorschleife mit einer For-Each-Schleife ersetzen, das ändert alles.
Ja.
Ja. Und dann würde ich hier noch. Mal schauen, wo ist denn das? Ja, das würde ich noch ersetzen.
Okay, der Switch Case, ja, kann ich verstehen.
Ich würde einfach Ifs machen, ganz ehrlich.
Ja.
Ifs haben noch nie geschadet.
Ja.
So viele Ifs wie möglich in deinem Code.
Ja.
Das sage ich immer.
Ich würde sagen, lass uns das mal probieren.
Ja. Oder? Das könnte besser sein.
Hören wir uns das mal an.
So ein bisschen, ja, bisschen menschlicher machen vielleicht.
Ja.
Okay, dann.
Lass mal rechnen.
Lass mal kompilieren.
Gucken wir mal.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Cool Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja.
Ja, herzlich willkommen, ja, zu Eisenbart und Meisendraht hier heute an dem 23. Dezember.
Können Sie mal Ihre nicht handgemachte Musik etwas leiser stellen?
Die ist noch ja etwas laut. Das, ja, ist, die Schallplatte ist wahrscheinlich auf 45,
ja,
und ich habe sie auf 33 jetzt abgespielt, deswegen ist alles ein bisschen. Ja,
Sie machen so hier schon wieder einen Krach.
Ja, so, aber jetzt, ja, ist, glaube ich, ganz schön.
Ja.
Sie hören.
Ja, es ist ja die Dezemberausgabe von Eisenbart und Meisendraht.
Genau.
Das Magazin für die Eigenart. Und wir sind besinnlich, aber auch actiongeladen heute.
Ja, wir haben alles für Sie eingepackt, liebe Hörer.
Und ausgepackt.
Das auch. Genau.
Denn heute ist ja der Tag vor Allerheiligen, sage ich schon. Nein, der Tag vor Heiligabend.
Da hat sich wieder der Fehlerteufel.
Ja, da hat sich der. Ja.
Hat vorbeigeschnuppert.
Nein, ich wollte nur sagen, wir haben uns gedacht, in der Redaktion, unser. Lassen Sie mich doch bitte in diese stille Zeit hinein auch mal meine laute.
Ja, bitte.
Ja, also, wir saßen in der Redaktion.
Haben Sie eine laute dabei?
Wir hatten einen Rosé-Glühwein. Und unser Papagei, der Papi, den ich hier nochmal grüßen möchte, hat gesagt, er würde sich gerne mal zu Weihnachten auch was wünschen. Und dann habe ich gesagt, ja Papi, was wünschst du dir denn? Und dann hat Papi gesagt, er will gerne ein Computerspiel ein Papageien-Computerspiel haben. Und dann habe ich gedacht, naja, wir werden da heute in der Sendung noch drauf eingehen.
Ja.
Es würde sich ja trefflich eignen, die Sendung im Dezember den Computerspielen zu widmen.
Ja.
Und für uns quasi die Redaktionsarbeit gleich mit der Suche nach dem perfekten Computerspiel für Papi, den Redaktionspapagei,
zu verbinden. Das stimmt, weil zu Weihnachten gibt es sicher wieder viele Computerspiele, die unter dem Weihnachtsbaum zum Beispiel, was ist so neu auf dem Markt?
Ja, wir haben gerade eine Welle. Es ist Fortnite-Time. Ja, also man wird quasi, ist ein Spiel, nicht wahr? Ein kostenloses. Sie können es auch jetzt noch zu Weihnachten sicher runterladen.
Könnte ich mir das jetzt hier kostenlos auf den Studiorechner?
Richtig, ja, drauf, genau. Und dann machen, mit der,
haben Sie die Diskette dabei?
Nein, es handelt sich um einen DLC.
Ja.
Also ein Content. Und den können Sie herunterladen und dann werden Sie auf eine Insel geworfen.
Ja.
Diese Insel wird immer kleiner und Sie müssen aufpassen, dass Sie nicht ertrinken. Und wer als letzter übrig bleibt, der hat gewonnen. Und das ist ja wie, wenn man als Kind gespielt hat, schmeiß deinen Freund in den See und schau, ob er es schafft ans Ufer. So ungefähr ist es bei Fortnite.
Ein beliebtes Computerspiel ohne Computer, als es noch gar keine Computer gab.
Analoge Computerspiele.
Das ist hochinteressant. Und wir werden auch noch intensiv über Kindererinnerungen an Computerspiele. Entschuldigung, ich habe vorhin einen kleinen Frosch zu mir genommen, der ist jetzt noch, der versucht den Hals hoch zu. Jedenfalls schön, dass Sie da sind. Ich habe heute, also wir sind nicht allein.
Nein.
Ich habe, Sie haben gemerkt.
Sie haben hier Leute ins Studio gelassen.
Ja,
das habe ich Ihnen doch verboten.
Ich habe Ihnen gesagt, es geht nicht anders. An Weihnachten muss ich mich um meinen Enkel kümmern. Jetzt habe ich Ihnen vorhin aus dem Kinderhort oder was weiß ich. Rainer, kannst du bitte dein, weiß nicht, was das Grammophon weglegen, das ist, wir machen hier jetzt eine Radiosendung.
Rainer heißt er. Das ist dieser Rainer, der Ihnen Tinder installiert hat?
Genau. Vielen Dank nochmal dafür. Das ist unglaublich. Ich habe da, weil das letzte Mal ging es ja darum, dass ich mir das installiert haben lass. Und das war ja ganz komisch. Ich habe mich da mit einer Frau getroffen. Und erstens.
Ja.
Es war gar keine Frau.
Ach so.
Zweitens, da war gestanden 28 Jahre alt, aber ich glaube, sie hat die Zahlen verwechselt. Und das war, also ich sag mal, einer von 5 Sternen, würde ich sagen.
Würden Sie sagen Smash oder würden Sie sagen Pass?
Ich würde sagen Trash.
Ah, okay.
So, wir kommen zum ersten Text für heute. Er kommt von Caro. Sie hat das letzte Mal auch schon einen Text gemacht und der geht ungefähr so.
Okay, also die Sache mit den Videospielen, das ist so eine Sache. Die sind einerseits total gut und andererseits kann man auch sagen, etwas schrecklich. Es ist so, wenn man ziemlich hochbegabt ist und andere Leute hasst, sind Videospiele ziemlich gut, weil man sich gut beschäftigen kann, ohne dass man mit anderen Leuten reden muss, wenn man das nicht möchte. Man kann online spielen, wenn man das will. Und da muss man die Leute aber nicht sehen. Das heißt, ihre dämlichen Gesichtsausdrücke nerven einen nicht so. Sei denn, man spielt mit irgendwie Kamera, auf Twitch kann man die anschauen, ist mir egal. Das sind meistens auch eh intelligentere Leute. Die gut sind, sind sowieso klug. Also das heißt nicht, dass sie gute Menschen sind, das heißt aber, dass sie zumindest, die können halt was. Und dann ist es okay, dann man macht was mit ihnen und man leistet was und es ist in Ordnung. Naja, und dann habe ich zum Beispiel bei Videospielen gelernt, Geld zu sparen. Einmal, weil ich sowieso immer 2 Jahre lang nur dasselbe Spiel spiele. Da gibt man nicht viel Geld aus. Prima, spart man super viel Kohle, geht kein Alkohol trinken in der Kneipe und geht auch nicht so oft auf Konzerte, weil man ist abends so fertig, dass man sowieso nicht mehr rausgehen mag. Geh mal vielleicht noch eine Runde Tischtennis im Park spielen. Ist okay, reicht völlig. Alles gut. Naja, und dann zum Beispiel in einem Spiel, Mass Effect 3, habe ich gelernt, wenn ich irgendwie alle Kohle, die ich im Spiel gleich verdiene, ausgebe sofort für alles, was da so gibt, dann kann ich mir nicht so gute Sachen kaufen. So. Und ich hatte auch privat auf meinem Bankkonto kein Geld. Dann habe ich gemerkt, wenn ich bei Mass Effect alle Credits spare, dann kann ich mir, wenn ich so 6, 7, 8, 10 Millionen habe, kann ich mir alle guten Sachen kaufen und so viel, wie ich will. Und das ist richtig geil. Und dann dachte ich mir, prima, wenn ich auch in meinem Bankkonto so 6, 7, 8, 10 Millionen habe, dann kann ich auch alles kaufen, was ich will. Wird schwierig mit der untersten Gehaltsklasse, die ich so verdiene. 6, 7, 8, 10 Millionen wird schwierig, das zusammenzukriegen. Aber vielleicht habe ich ja Glück und ich werde 250, dann schaffe ich das noch ungefähr so. Aber egal, ich kann auf jeden Fall, wenn mir jetzt was passiert, kann ich mir eine Waschmaschine kaufen. Und das verdanke ich Videospielen. Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch schwierig, wenn das coole Symbol, was beim Sieg am Ende blinkt und blitzt auf dem Videospielbildschirm, das einzige wird im Leben, was einen begeistert. Das ist wahrscheinlich vor allem gefährlich für junge Leute, wobei wahrscheinlich gar nicht so sehr für junge Leute oder beziehungsweise es ist immer noch besser als Heroin oder Crystal Meth. Von daher Daumen hoch für Videospiele.
Worüber reden wir und was erwartet uns in der Sendung heute, Herr Eisenbart?
Ja, wir werden heute das Thema Videospiele besprechen, erschöpfend besprechen und es wird interessant werden. Wir werden.
Was ist denn das für ein Krach hier? Was ist denn das?
Das ist
ein Gammelboy. Machen Sie Ihren Gammelboy weg.
Herr Rainer,
machen Sie Ihren Gammelboy sofort.
Hör zu, was die Frau dir sagt.
Bitte, bitte, lieber Rainer, wir kommen, du kannst gleich wieder.
Also,
Pokémoner.
Wir sprechen ja über Videospiele, es wird sehr interessant. Wir finden heraus, was ist überhaupt ein Videospiel? Was ist ein Videospiel nicht zum Beispiel? Was gibt es da für Sachen?
Zum Beispiel Sellerie.
Ja, zum Beispiel Sellerie. Oder zum Beispiel auch. Das jetzt hier, das ist ja Sendung.
Ja, denn ein Videospiel ist immer interaktiv.
Genau.
Und Sie, liebe ZuhörerInnen, können jetzt gerade nicht teilnehmen an der Sendung. Ist doch auch schön.
Ja, außer Sie rufen an unter der allseits bekannten Nummer. Die sage ich jetzt aber nicht durch. Sonst ruft am Ende noch jemand an, dass Sie mir nicht...
Und dann wären wir am Ende in einem Spiel gefangen. Oh, weil es gibt ja auch Spiele am Handy.
Ja. Ne?
Da sind wir ja schon ganz nah an der Materie, aber Sie wollten weiter erstmal Ihren Themen auslegen.
Ja, wir werden auch über Handyspiele vielleicht sprechen. Ich weiß ja, Sie sind ein großer Fan von so Handyspiele.
Ja, das sind Dattelspiele.
So mit der Schlange, die ganzen Äpfelchen auffuttern muss und aufpassen muss, dass sie sich nicht in den eigenen Schwanz beißt. Es ist ein interessantes Spiel, werden wir wahrscheinlich drüber nicht sprechen, denn Sie kennen das schon, da müssen wir nicht mehr Sie informieren, da sind Sie weit aus. Ja, jedenfalls geht es um Videospiele. Wir werden herausfinden, welchen Einfluss die Literatur auf Videospiele hat oder ob Videospiele vielleicht selber sogar Literatur sind.
Richtig.
Oder Texte.
Richtig.
Genau.
Richtig. Haben wir Zeit? Ich habe nämlich ein paar kleine Dinge vorbereitet heute. Ich habe mir rausgesucht, es wurden ja in letzter Zeit ist ja ein Hype quasi entstanden,
ja,
anspruchsvolle Spiele zu programmieren. Ja, da sitzen dann die Leute, so wie Rainer zum Beispiel, stelle ich mir vor, sitzen im Büro und denken sich, wie machen wir ein kulturell anspruchsvolles Spiel?
Ja.
Und hier ist mir zugeflattert aus einer Videospielkastenfabrik eine Auswahl an Spielen, die bald rauskommen sollen, die sich auf große Klassiker der Literaturgeschichte quasi beziehen und die als interaktives Spiel umsetzen. Möchten Sie schon mal den ersten Titel vielleicht einhören?
Ja.
Ich habe hier zum Beispiel Der Prozess von Kafka.
Ja, Geschichte.
Richtig.
Wer kennt sie nicht?
Und dann haben die das aber...
Rainer zum Beispiel kennt sie nicht.
Aber bald, denn...
Also kennt diese Geschichte nicht. Er hat nicht gelesen.
Ja.
So wie wir in unserer Jugend,
und da,
sondern
da
interessiert sich für gar nichts, sage ich mal. Weder ob die Waschmaschine ausgewechselt wird, da liegen die Unterhosen rum und immer muss da seine Mutter muss da rumlaufen und seine Sachen zusammensuchen.
Ja,
lesen tut er
ihre
auch
Familienfäden
nicht.
Vielleicht?
Ja, der Prozess von Kafka.
Der Prozess von Kafka, damit auch Herr Rainer sich bilden kann. Das ist bald auf der Dampfplattform zum Download verfügbar.
Ja.
Und die haben da so einen ganz komischen Marketing-Sprech drüber. Ich lese es trotzdem mal vor.
Ja, bitte.
Du bist der berühmteste Verurteilte aller Zeiten. K. Setze deine beeindruckenden Talente als Versicherungsangestellter ein, um dich aus dem Netz der Justiz zu befreien. Doch Obacht! Folgst du deinem moralischen Kompass oder den Buchstaben des Gesetzes? Dank der großen Handlungsfreiheit in the process kannst du deine Suche nach den Gründen deiner Verurteilung so durchführen, wie du es gerade für richtig hältst. Und in der Mitte des Spiels gibt es eine verwirrende Kurzparabel obendrauf. Wow, echt verwirrend. Ist aber eben auch ein Rätselspiel. Also los, hilf K. Sein Schicksal liegt in deiner Hand. Alles, was du tust, hat keine Folgen. Und deine Entscheidungen wirken sich überhaupt nicht auf den Ausgang der Geschichte aus. Löse das Rätsel um Ks Verurteilung nicht.
So ungefähr klingt es dann in der Werbung drin.
Und das kann man jetzt runterladen.
Noch nicht, das wird erst noch entwickelt.
Ah, prima.
Aber bald kann dann auch Rainer echte Literatur konsumieren. Ja. Mit den Piepe, was er da immer macht.
Das ist ja vielleicht sogar eine schöne Art und Weise, auch die jungen, die etwas dummen Leute an Literatur heranzuführen.
Richtig, das ist
an Weltliteratur.
Richtig.
Ja. Wir beiden, wir kennen natürlich
alles,
diese Stoffe.
Ja.
Aber die Jugend ist da viel zu engstirnig. Die, wenn sich da nichts bewegt oder wenn da nichts blinkt und so, dann interessiert es die alle nicht.
Kurzes Statement, also unsere Fragestellung heute in dieser Sendung soll sein: Sind Videospiele Literatur? Kann Literatur auch ein Videospiel sein? Ja, zum Beispiel, früher hat man ja Kassettenrekorder, es heißt ja auch Videospiel. Wenn man da eine Gerätschaft, ich weiß nicht, wie das heißt, ich glaube Konsorte, wenn man die hat, dann steckt man die in den Fernseher hinein.
Ja.
Und man kann ja vielleicht auch ein Buch in diesen Schlitz oben oder unten an der Seite einführen. Vielleicht kommt dann ja ein schönes Buch dabei auf den Schirm und das wäre doch mal ein Ansatz, dass man die Bücher spielbarer macht.
Ja.
Zum Beispiel.
Absolut.
Oder was meinen Sie?
Ja,
was
es gibt
Ihr
ja
Ansatz?
Es gibt so eine neue Konsorte, da hat man so zwei Steuerknüppel, die steckt man links und rechts in das Spiel.
Ja.
Und dann kann man damit rumlaufen und vielleicht kann man das in ein Buch reinstecken. Das habe ich jetzt noch nicht probiert. Ich habe das jetzt nicht hier, aber ich werde das noch in der Nacharbeit, in der Nachbearbeitung dieser Sendung mit meinem Enkel ausprobieren.
Ja.
Rainer, du hast doch so ein Swatch.
Der macht ein...
Weiß ich jetzt nicht,
interessant,
was das bedeuten soll.
Aber er spielt da an einem Gerät herum. Das wollte ich ja auch noch sagen zu Literatur. Es hat ja Buchform manchmal. Also dieser Gumboy zum Beispiel, das ist ja auch höchst angesagt gerade. Jedes Kind auf dem Schulhof hat einen Gumboy dabei und drückt auf diesen zwei Tasten und dem Kreuz. Es ist ein Kreuz, eine christliche Symbolik.
Ja.
Da sehen
ja.
Sie Kreuz und dann hat man diese runden Tasten, wo A und B steht. Ich stehe mal,
das Alpha steht für und Omega.
Oder Alpha, Abraham und Bebraham zum Beispiel.
Oder Ein und Babel.
Oder Alpha und Brot. Vielleicht ist es das Brot. Vielleicht sind wir wirklich. Weil ist der Gumboy die christliche Version? Vielleicht kann man da Segnung empfangen von oben. Der hat ja auch so ein Infrarot-Übertragungssignal, habe ich mir sagen lassen. Stimmt's, Rainer? Ist das ein Ja oder Nein gewesen? Heisenbart, Sie müssen übersetzen. Diese Jugendsprache ist nichts für mich.
Ach,
Jugendwort des Jahres wurde gewählt.
Ah, jetzt
raten Sie mal, was Jugendwort ist. Weißt du es, Rainer? Er ist sehr wortkarg.
Ja.
Das Jugendwort des Jahres, ja, raten Sie mal.
Vielleicht, ich hätte da eine Kesse-Idee.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, das Jugendwort ist zum Beispiel flott.
Nah dran.
Flott.
Nah dran. Es fehlen noch ein paar Silben.
Dann weiß ich nicht. Ich kenne keine. Ich kenne die meisten Wörter nicht von den.
Machen Sie bitte mal das Gepiepe leise.
Es wird immer lauter.
Ja. Nein, das Wort lautet Ehrenmann und Frau. Also gegenderterweise.
Das ist wahrscheinlich hat das was mit Anbau zu tun. Also der
Anbau?
Der Bauer, der Substanzen? Auf, der auf die so. Sie wissen schon, auf die Felder geht und die Ähren mitnimmt, dann zu Hause einsperrt und im nächsten Jahr die Ähren, da pullt er dann die Körner raus und tut die wieder zurück, damit auch alles an seinem Platz ist.
Haben wir jetzt die Sendung gut vor?
Ich glaube schon. Die Leute wissen jetzt, was wir machen werden. Und deswegen hören wir uns jetzt ein Videospiel an von Julie Barrera. Sie hat ein Videospiel ausgesucht, von dem sie gesagt hat, da möchte ich gerne den Leuten sagen, warum das schön ist. Bitteschön.
The Legend of Zelda, Majora's Mask, 2000. Ich habe als kleines Kind schwer begeistert meinen großen Brüdern beim Zelda-Spielen zugesehen. Damals, als sich Ganondorf noch Garnenberg nannte. Wie groß war die Freude, als ich es endlich selbst spielen konnte. Damals, als ich für einen Endgegner noch 40 Minuten gebraucht habe. Ich war besessen von Zelda. Ich habe immer davon geträumt, Link zu sein und mit Schwertern zu kämpfen. Ich hatte grauenhafte Angst vor einigen Stellen, aber das hat es nur noch anziehender und aufregender gemacht. Ich erinnere mich noch an einen Albtraum, in welchem Peter Lustig zur gruseligen Musik des Alien-Angriffs auf die Romani Ranch seinen Wohnwagen mit einer Taschenlampe nach Außerirdischen absuchte. Ocarina of Time war natürlich bereits ein großartiges Erlebnis, aber Majora's Mask hat mich einfach umgehauen. Ich habe die düstere Atmosphäre und die Musik geliebt und ganz besonders die vielen kleinen und oft traurigen Geschichten, ich meine melancholisches Kind, okay, durch die man sich so gespielt hat. Noch heute ist das Lied der Befreiung für mich eine der bewegendsten Melodien, die ich kenne. Denke nur einer an diese Szene, als der halb zum Gypto gewordene Forscher von diesem Lied erlöst wird und seine Tochter umarmt. Mittlerweile habe ich das Ding bestimmt 30 Mal durchgespielt und auch gelernt, dass der Endgegner des Schädelbuchtempels nicht Georg heißt. Zugegeben, eine Enttäuschung.
Ja, und da haben wir jetzt haben wir gleich noch ein Lieblingsspiel. Das hört sich so an.
Paint, 1985. Dieses interessante Spiel war auf jedem Computergerät gratis mit dabei. Darauf aufmerksam geworden bin ich im Computerunterricht der Grundschule. Da fällt mir ein, auf dem Gymnasium hat mal jemand eine Salami den Sommer über im CD-Laufwerk gelassen. Findet ihr vielleicht kindisch. Aber das Gymnasium, das ich besucht habe, wurde geleitet von einer bösen und kinderhassenden Person. Da war sowas wichtig und ist viel zu selten passiert. Was ich da, also im Computerunterricht, am besten konnte, war bei Paint Kreise zu ziehen und mit Farbe auszufüllen. Alles andere, was sich am Computer abspielt, war mir damals schon zuwider und das hat sich auch nicht wirklich geändert. Richtig schlimm wurde es dann in der 7. oder 8. Klasse, als wir mit Robert Carroll Programmieren üben sollten und ich mit einem Lehrer namens Herr Witt darüber gestritten habe, ob es in Ordnung ist, illegal Musik von stinkreichen Leuten runterzuladen. Mein Gott, die Teenagerzeit ist so fürchterlich. Paint. Das absolute Highlight war dann die Paintbrush-Pinselbürste. Ich nenne das jetzt so, weil mir dieses Wort als erstes in den Kopf kam, mit deren Hilfe ich herrliche Blumenwiesen herbeizauberte. Nur vom Gesichtermalen rate ich dringend ab. Stichwort Videospiel-Rage. Es gibt alle Farben und auch Vierecke.
Ja, sehr schön. Zuerst habe ich gehört, habe ich das richtig verstanden? Sie hat sich eine Majoran-Maske fürs Gesicht gemacht.
Majoran, ja.
Majoran-Maske mit Zelten, wo man dann im Sauerstoffzelt liegt mit einer Majoran-Maske und dann die Haut endgültig entspannt.
Ja.
Nur das mit den Aliens habe ich nicht verstanden. Aber sehr schöner Einspieler, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Wir haben gemerkt, sobald man über Videospiele nachdenkt, da ist dann plötzlich auch die ganze Kindheit wieder da. Und es fällt einem ein, was man da alles gehört und gesehen hat. Das ist hochinteressant. Es gibt momentan diesen Trend, wo in sozialen Netzwerken Videospiele gezeigt werden, wo man einen Ausschnitt davon her zeigt und dann sieht man, was das mit den Leuten anstellt. Und ganz viele Leute erzählen Geschichten aus ihrer Kindheit, als sie dieses Spiel zum ersten Mal gespielt haben. Deswegen meine Frage jetzt an Sie, Frau Meisendrath, tun Sie sich nicht weh?
Aua. Ja.
Was haben Sie denn so in Ihrer Kindheit gespielt?
Da war meine XP zu low wohl.
Wie bitte?
Ja, ich habe früher ganz viel geradet und geskillt. Wenn ich die Instanzen durchgeradet habe, um das Loot abzugreifen, das war großartig. Ich habe immer den Tank gespielt und wir haben dann immer low gegangen und haben dann voll abgesahnt.
Frau
Meisen, das war großartig.
Ich verstehe reichlich wenig.
Die ganzen Endbosse haben wir weggeslashed und haben quasi gerusht, sind durchgerusht.
Die Frage lautet, welche Spiele haben Sie denn gerne in Ihrer Jugend gespielt?
In meiner Jugend?
Gespielt?
Was meinen Sie, was ist Jugend? Ist es, wenn man noch nicht, der LVL nicht so hoch ist und man im PvP noch festhängt? Ist es das, was Sie meinen, Herr Eisenbart? Ist es das?
Ich kann Ihnen die Frage später noch einmal...
Haben Sie schon mal PvP geraged? Hatten Sie schon mal eine Rage-Kill?
Als ich ein kleiner Junge war, haben wir noch keine Videospiele gehabt. Wir haben uns auf einen Baum gesetzt und kleine Vögel geärgert. Das war sehr lustig. Dann hat unsere Mutter gesagt, Rainer, komm nach... drin, Essen ist fertig. Dann gab es den ganzen Abend Steine mit Soße.
Rainer?
Das war ein kleines Essay.
Essay?
Ja.
Essen, ja. Nein, Rainer, Sie haben ja gefragt, Rainer
hab ich jetzt,
jetzt
gesagt,
mal Spaß, ne? Beiseite. In meiner
hier steht Rainer, weil meine Mutter hat mich immer Rainer gerufen, obwohl ich Hartmut heiße. Meine Mutter war schon sehr früh recht, also ich sag mal senil, bis uninteressiert an meinem Leben. Sie hat mir immer andere Rufnamen gegeben. Das.
Ich in meiner
Verstehen
Jugend. Sie wissen ja.
Traurige Jugend, Kriegsgeneration.
Ja, sie hatten nicht viel zu lachen, sie hatten ja nichts gehabt.
34 geboren.
Genau.
Sie kennen sich aus.
Ja, ja. Ne? Sie hatten Probleme. Ich hingegen in meiner Jugend habe auch, es gab ja Pong, es gab ja Frösche hüpfen, wo man über die Straße, wo man über die Straße hüpfen musste.
Ja, Frosche.
Habe ich nicht gespielt. Ich habe dann später, als ich eine etwas ältere, betagte Dame war, habe ich ja mich der Metallmusik zugewandt und in meiner Band,
in meiner ersten Band,
Dreadful Extinction, da haben alle World of Warcraft gespielt und ich musste da natürlich mit einsteigen.
Ja.
Und ich hatte einen...
Was haben Sie da gespielt?
Einen Schamanen, ja.
Ja.
Das war damals noch als... Ja, richtig. Ich war Schamane in der Band und wir haben auch als Band quasi geradet.
Ja.
Und mein Keller hatte ich ausgebaut. Ich hatte da 5 Computer, dass ich quasi permanent hochleveln kann auf den verschiedenen Accounts. Heißt das für Sie? Sie wissen es ja nicht? Und es war eine schöne Zeit, denn alles hat so seine Richtigkeit gehabt. Und da ist ja auch die Literatur, kommt ja wieder rein. Es ist ja eine reine Flucht vor der Realität, die aber hinein in ein Buch, hinein in ein Spiel, ja, Parallelen bitte. Und Sie können sich quasi identifizieren mit einem Charakter. Auch hier ist wieder wie in einem Buch. Und dann alle kaputt hauen. Zum Beispiel mit einem Buch.
Es gibt
auch Paladine, die können lesen.
Das
ist eine Seltenheit bei World of Warcraft.
Auch sagen
und lesen müssen sie übrigens
Musik
auch,
hören,
denn es gibt ja Texte. In Azeroth muss man ja auch viel die Geschichte, man muss ja fast schon historisch aufarbeiten, was da alles passiert ist in dieser Welt. Und ich bin froh, dass ich aus diesem Keller wieder rausgekommen bin, denn da waren dann irgendwann Spinnen da. Dann bin ich aus dem Keller raus.
Frau Meisendart, ich glaube, wir kommen vom Thema weg. Sie machen jetzt, Sie erzählen da, was Sie da in dem Keller gemacht haben. Also der nächste Text
ist von Andreas Lugauer.
Er hat auch einen
Text. Ein Woman Cave hatte ich. Ich hatte ein Woman Cave, haben wir das immer genannt.
Der nächste Text ist von Andreas Lugauer. Auch er hat sich Gedanken gemacht, was man so früher gespielt hat. Es ist sein erstes Computerspiel, hat er hier für Sie noch einmal zusammengefasst. Und bitte.
Das Videospiel der Kläranlage. Im Jahre 2000 muss es gewesen sein, als ich in den großen Ferien zwischen 8. und 9. Klasse 2 Wochen lang beim Bauhof meiner niederbayerischen Heimatgemeinde arbeitete. Also bei derjenigen Einrichtung, die sich um alles, was im Ort so anfällt, kümmert. Zugeteilt war ich dabei dem Hermann. Hermann war Mitte 40 und Mitglied beim örtlichen Trinkverein Fort Dimpel. Die KennerInnen an den Empfangsgeräten kennen den gleichnamigen Whisky. Da kam es sonntagnachts schon mal vor, dass er diesen als einer der letzten verließ mit den erstaunten Worten: "Ah ja, morgen ist ja Montag." Beim Bauhof war er zuständig unter anderem fürs Mähen der örtlichen Grünanlagen sowie für die Überwachung des gemeindlichen Klärwerks. Am ersten Tag, an dem ich dort arbeitete, war er wohl etwas überfordert damit, dass ihm plötzlich ein Partner an die Seite gestellt wurde. Mit einem Einsatzfahrzeug des Bauhofs fuhren wir als erstes zur Kläranlage. Er wollte wohl anfangs der Woche mal wieder nach dem Rechten sehen. Dort angekommen, sollte ich mich zunächst einfach zu ihm ins gute Stübchen setzen, wo sein Kläranlagenwärterschreibtisch stand, ein Busenkalender hing und im Nebenraum die ganzen elektronischen Viktualienschränke für die Steuerung der Kläranlage aufgebaut waren. Weiter gab's dann gerade nichts. Einfach warten, bis sich was zu tun auftäte. Plötzlich ein Anruf. Hermann musste ausrücken. Er wurde irgendwo gebraucht, kurz. Mitzukommen brauche ich nicht extra, ich könne hier warten. Dort rennt in der Garage steht der Besen, wenn jemand kommt, dann durst halt so jetzt da den Hof zusammenkehren. Zu Deutsch, da drüben in der Garage steht ein Besen, wenn jemand kommt, tust du halt so, als würdest du den Hof zusammenkehren. Ich schwöre, ich lüge nicht. Die Anweisung lautete, so zu tun, als würde ich den Hof zusammenkehren. Wenn mir jedoch langweilig werden sollte, dann könne ich ja was spielen. Und damit leitete Hermann das Unglaubliche ein. Wir gingen in den Nebenraum mit den Schaltschränken der Kläranlagensteuerung, wo er mir deren Vierfarbdisplay zeigte. Dort drückte er ein bisschen herum und rief plötzlich ein Videospiel auf. Kein Witz, ich schwör. Es war so ein altes Vierfarbspiel, in dem man ein Unterseeboot von links nach rechts durch einen Tunnel steuern musste und allerhand von oben und unten in die Fahrbahn ragenden Felsen auszuweichen hatte. Gewalt gab's meiner Erinnerung nach keine, das heißt keine Gegner, die einen angriffen und auszuschalten waren oder so. Jedenfalls dachte ich, geil ey, hoffentlich bleibt Hermann recht lang weg. Und aber auch, ich pack's nicht mehr, ey. Das ist hier die Steuerung der Anlage zur Klärung der Gemeindescheiße und da ist ein verdammtes Computerspiel drauf. Videospiel sagte ich damals nie. Immer nur Computerspiel. Oder, obwohl recht sperrig auszusprechen, PlayStation-Spiel. Zu Deutsch, PlayStation-Spiel. Auf den Gedanken, das Spiel zu beenden und Quatsch mit der Kläranlage anzustellen, kam ich leider nicht, denn ich wollte ja beim Unterwasserspielen möglichst weit kommen. Wie weit ich kam, weiß ich allerdings nicht mehr. Bevor Hermann wiederkam, schaute ich mir auch noch den Kalender an übrigens. Ein Glück, dass die Monate Januar bis Juli nicht abgerissen, sondern nach hinten geklappt waren. Ob er gut war, weiß ich auch nicht mehr. Ach, wo ich hier schon beim anekdotischen Erzählen bin, interessiert vielleicht die ein oder andere an den Geräten zu Hause auch noch dies. An einem anderen Tag meiner Ferienarbeit auf dem Bauhof, nahm Hermann mich mit zum Rasenmähen. Er war nämlich derjenige, der mit dem coolen Rasenmähfahrzeug, das sogar ein Fahrerkabinchen hatte, seine Runden über die Fußballplätze der Gemeinde zog. Dessen Lenkrad war mit so einem Knopf drauf ausgestattet, mit dem man so lässig einhändig lenken konnte. Meine Aufgabe war es, mit dem, na toll, Normalmäher die Stellen zu mähen, wo er nicht hinkam. Das war schnell erledigt und so ging ich zu ihm hin, um zu fragen, was ich nun tun solle. Dass ich mal fahren dürfe, sagte er leider nicht, aber ob ich eine halbe Bier möge. Wie alt ich sei, frug er, nachdem ich bejaht hatte. 14. Ja, okay, aber du musst mir versprechen, dass du nicht besoffen wirst. Zu Deutsch, ja, okay, aber du musst mir versprechen, davon nicht betrunken zu werden, mahnte er. Das versprach ich ihm glatt und saß sogleich mit einer halben Karmeliten Klostergold, dem Lieblingsbier der örtlichen Trinkerszene, auf einer Sportplatzbank. Ein andermal waren die Rasen auf den örtlichen Kreisverkehrinseln zu mähen. Hermann fuhr mich zu diesem Behufe zu den Inseln hin, wir luden alles ab, dann fuhr er wieder und beschied mir vorher, machst halt alles fertig und wart's dann, bis ich dich wieder abhole. Zu Deutsch, mäst halt alles fertig und wartest dann, bis ich dich wiederhole. Naja, so Inseln sind schnell gemäht, Hermann ließ sich aber immer gut Zeit. Und so saß ich dann leicht mal 20 bis 30 Minuten auf einem dieser halb Meter hohen Kreisverkehrbegrenzungssteine herum und langweilte mich fürchterlich. Es gab damals ja noch kein mobiles Internet, wie wir es heute kennen. Und deswegen habe ich außer den Bildern meiner Erinnerung leider keinerlei fotografisches Dokument des Videospiels auf der Kläranlagensteuerung. Ach, und einmal durfte ich sogar einen der Rasenmäher steuern, die einen Antriebsmotor hatten. Aber das, liebe HörerInnen, ist eine andere Geschichte. Offenlegung. Dazu fällt mir jetzt nichts Interessantes ein.
Ja,
ja, Eisenbart, das war ein. Ich war entzückt von dem Text.
Ja, ich auch, denn da hat jemand seine Jugend offengelegt. Besonders gut hat mir der Kalender gefallen.
Ja, Kalender sind wichtig, sage ich auch immer. Ja. Ohne Kalender wäre das hier ein reines Chaos, diese Sendung zum Beispiel, wenn wir keinen Kalender hätten.
Schade, dass wir keine Bilder vorliegen haben von diesem Kalender. Das würde mich jetzt sehr interessieren, würde ich Ihnen auch gerne zeigen, aber das geht ja im Radio nicht. Deswegen, ja, ein sehr schöner Text. Warten wir Sie, können uns die Bilder denken. Ja. Auch Sie zu Hause können sich die Bilder denken und etwas
es heißt
malen
ja
vielleicht.
Kopfkino zum Beispiel.
Ja.
Vielleicht ein Kopf-Videospiel, wo man sich so den Joystick vorstellt, nicht wahr? Wo man dann drückt und dann passiert was.
Ja.
Ich habe noch ein kleines Buch. Ich habe ja eingangs erwähnt, Literatur verspielt quasi.
Ja.
Und zwar hätte ich hier die Buddenbrooks dabei.
Schön, schön.
Das ist ein
schönes Buch.
Dicke, ja, richtig.
Dickes und Buch.
Der Text sagt, es ist ein langwieriges Micromanagement-Spiel, bei dem du ein florierendes Familienunternehmen langsam aber stetig immer mehr gegen die Wand fahren kannst. Toll. In diesem Spiel taucht der Spieler in die Welt der Kapitalisten mit allen Unwägbarkeiten und Intrigen ein und erlebt, wie seine Entscheidungen die Wirtschaft seiner Firma, schadet und in den Ruin treibt. Doch Obacht! Hüte dich vor dem Zahnarzt. Und es gibt eine Erweiterung, nicht wahr? Wenn man fertig ist mit diesem langen Strategiespiel und endlich zum Ende gekommen ist, gibt es eine Erweiterung. Das ist ein PvP-Kampfspiel. Thomas vs. Heinrich, nicht wahr? The Final Battle. Und das ist, erlebe das epische Ende des langjährigen Familienkriegs zwischen den beiden Sprösslingen des Lübecker Speditionsmuftis. Aufgebaut auf der Unreal Engine 4 beeindruckt Thomas vs. Heinrich mit atemberaubenden storybasierten Kämpfen, knisternder Homoerotik, politischen Briefwechseln, einem langen legendären Endkampf um den Literaturnobelpreis und intensiven Duellen Brudi vs. Brudi gleichermaßen.
Das klingt
das
fantastisch.
Hört sich schmackhaft an, oder? Da hat man richtig Lust, einzusteigen in die Lübecker Familie mit den lustigen Brüdern, die sich permanent. Was halten Sie denn, was denken Sie zu diesem Spiel?
Ja, also ich würde das gerne spielen und ich würde es auch gerne jetzt zu Weihnachten, ich hoffe, das gibt's schon, zu Weihnachten meinem, also ich würde das gerne meinem Enkel
erzählen Sie.
Weihnachten schenken. Rainer,
wir waren doch jetzt gerade bei den Buddenbrooks.
Wir machen hier eine das würde dir auch mal gut tun, dich ein bisschen mit Literatur zu beschäftigen, du dummer
Pup. Das piept das.
Also,
was ist denn das? Was macht der da?
Das ist ein dummer Bubs ist er. Also.
Was ist er, ein Zauberkünstler?
Ich finde es überhaupt nicht lustig.
Es hat schon was Lustiges. Das müssen Sie jetzt schon zugeben.
Ich finde das überhaupt nicht lustig.
Ich finde. Rainer, kannst du mal eine Melodie vielleicht spielen? Geht das? Ja.
Also nee,
schön.
Ich kann darüber überhaupt
Also ich könnte ihn jetzt. Können wir das ein bisschen laufen lassen und uns einfach entspannen? Ich finde das. Dummer Bub ist doch. Hat was, ne?
Rainer, du kannst hier. Du kannst jedes Mal sich angesprochen fühlen, wenn du jetzt so einen Unfug da.
Ich glaube, Sie haben ein kleines Wunderkind. Ich meine, hier dieser Skrillex zum Beispiel, ja. Der hat das ja wahrscheinlich genauso gemacht damals. Nicht wahr? Der hat ja auch so wap 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 du du dum wap wap wap, nicht wahr? Dieses ganze wip wip wup wup Musik. Ja, ja. Und ihr Sprössling, könnt ihr die musikalische Weltherrschaft. Mach nochmal bitte,
nein,
Rainer.
Nein, ich möchte das nicht.
Schön, schön.
Ich möchte ganz entschieden dagegen protestieren, dass solches Vorgehen auch noch
das Gruft
ermutigt.
Das Gruft
wird. Also der nächste Text ist von Matt Bakowski. Und jetzt, Rainer, hör jetzt auf. Es geht überhaupt nicht. Hier kommt der nächste Text, bitteschön.
Meine Mutter nahm einen Zug von ihrer Movie, erstarb und sagte, vom nächtelangen Zocken vor dem TV bekommst du noch viereckige Augen. Ich hielt das zu diesem Zeitpunkt noch für einen dummen Spruch. Ich betrachtete meine Augen dennoch vorsichtshalber von nun an intensiv beim morgendlichen Zähneputzen im Spiegel. War nicht schon eine winzige kleine Vereckung wahrnehmbar? Ich zweifelte immer noch an dieser Behauptung, hielt sie für einen mütterlichen Satz zur Erziehung in derselben Liga wie, wenn du eine Grimasse schneidest, bleibt dein Gesicht so. Wenn du deinen Teller nicht aufisst, regnet es morgen oder Rauchen ist tödlich. 20 Jahre und viele Konsolengenerationen später traute ich mich tagsüber nur noch mit Sonnenbrille aus dem Haus. Denn sonst zeigten die Kinder mit ihren kleinen Fingern auf mich und sagten zu ihren Müttern, guck mal Mama, der Mann hat aber komische Augen. Zähneputzen um Zähneputzen konnte ich die fortschreitende Vereckung meiner Augen betrachten, bis ich irgendwann alle Spiegel abgehängt habe. Ein Augenarzt inspizierte meine Augen ungläubig. Interessante Deformierung der Augäpfel. Er stellte Fragen und schlug mir letztendlich vor, meine Augen für die Wissenschaft zur Verfügung zu stellen, nach meinem Tod selbstverständlich. Frauen gab es in meinem Leben neben meiner Mutter im Beziehungssinne nur kurzzeitig, also so lange, bis sie meine Augen sahen. Meine Mutter nahm einen Zug von ihrer Movie, aschte ab und sagte, wahre Schönheit kommt von innen. Ein Satz, den man zum Aufmuntern sagt, wie die Ersten werden die Letzten sein, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei oder nur die Besten sterben jung. Doch ich war verzweifelt. Naja, außerdem hatten die Sätze meiner Mutter schon sowas Orakelhaftes an sich. Ich versuchte also meinen Blick für die wahre Schönheit zu schärfen. Da ich nicht wusste, was dieses Innen von mir eigentlich ist, besuchte ich einen Psychologen. Dieser behandelte mich wegen meiner Minderwertigkeitskomplexe aufgrund der viereckigen Augen. Wohl, um mich aufzuheitern, erzählte mir Dr. Schrank von seinen eigenen Minderwertigkeitsgefühlen aufgrund seines kleinen Geschlechtsteils. Das wollte ich gar nicht wissen. Von nun an trug ich nicht nur eine Sonnenbrille, sondern polsterte meine Hose aus, wenn ich das Haus verließ. Mir war nun bewusst, dass viereckige Augen nicht das einzige körperliche Manko von mir waren. Meine Mutter nahm einen Zug von ihrer Movie, aschte ab und sagte, es kommt nicht auf die Größe des Werkzeugs an, sondern darauf, wie man es bedient. Woher zur Hölle willst du das wissen, fauchte ich sie an. Sie wurde still und wir redeten wochenlang nicht mehr miteinander. Dann bekam ich einen Brief von ihr. Sie schrieb, sie wäre beim Arzt gewesen, weil sie Blut hustete, Krebs in der Lunge. Wenige Wochen zu leben. Tränen kullerten aus den Ecken meiner Augen. Ich verbrachte die nächsten Wochen bei meiner Mutter im Krankenhaus, zockte immer seltener, bis ich irgendwann die Konsole gar nicht mehr startete. Dann nachts wurde ich vom Telefonklingeln geweckt. Ich solle ins Krankenhaus kommen. Als ich im Taxi saß, merkte ich bei einem sporadischen Blick in den Rückspiegel, dass ich in der Eile meine Sonnenbrille vergessen hatte. Ich verdeckte schnell panisch meine Augen. Alles gut bei Ihnen? Fragte mich die Fahrerin. Ich schob die Hände beiseite und schaute in meinen ausgepolsterten Schoß. Als ich aus Versehen wieder in den Spiegel schaute, traute ich meinen Augen nicht. Sie sahen irgendwie normal aus. Im Krankenhaus lag meine Mutter im Sterben. Als sie die Augen öffnete, sah sie in meine nicht mehr eckigen Augen und lächelte. Sie nahm einen letzten Atemzug und sagte, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.
Ja, das war ein initiativ eingereichter Text, was ich nochmal herausstreichen möchte.
Ja, sehr
Sie
richtig.
Können uns Texte zusenden wenn Sie möchten, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe hier einen Text oder Sie haben einfach einen Text, Sie müssen es nicht mal sagen. Das ist der Witz des Internets. Sie müssen nur noch schreiben und zwar an eisenbartmeisendraht@gmx.de Ihren Text zu den Themen, die Sie auf unserer Facebook-Seite zum Beispiel finden. Oder wir sagen sie auch an, denke ich, oder? Ja. Was ist denn das nächste Thema, Herr Eisenbart?
Das nächste Thema, das Januar-Thema ist Déjà-vu.
Richtig, wenn Sie zum Thema Déjà-vu sagen oder denken, Sie haben einen Text, dann schicken Sie ihn an eisenbartmeisendraht@gmx.de. Unser Redaktionspapagei kümmert sich dann gerne drum. Das wollte ich nur noch dazu sagen. Vielen Dank für diesen wunderschönen Text.
Ja.
Und ich habe Sie, Sie wollten mich noch was fragen, dachte ich. Habe ich jetzt so im Gefühl gehabt.
Ich wollte erst noch sagen, dass wir heute auch Rezensionen noch vorlesen werden.
Ja.
Denn wir haben die ersten Rezensionen bekommen. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Wenn Sie uns bewerten wollen, dann können Sie das tun. Es gibt immer noch die Matratze zu gewinnen.
Von Frau die Secure Meisendraht, Safeguard.
Eingelegt.
Die wollen auch langsam, dass ich die Matratze loswerde und ja, sonst kriege ich das nicht, das Geld. Ja. Ist irgendwie blöd. Ihr Wunderkind scheint schon sehr in der Musik verhaftet zu sein. Aber wir machen einfach weiter.
Programm weitermachen.
Ignorieren ist das beste Hausmittel gegen Probleme kleinen Rotzlöffeln.
Ja, genau. Ja.
Dabei, ich muss echt sagen, es war schwierig, in den Archivgängen von Radio Z gute Literatur über Videospiele zu finden. Es ist echt schwierig, weil das ein neues Phänomen ist.
Ja.
Da habe ich Sie ja losgeschickt, Sie sollten in die Bibliothek gehen, extern in die Erlanger Universitätsbibliothek und sich da vielleicht mal ein Buch raussuchen, was Sie vielleicht vorstellen können. Haben Sie was gefunden, Herr Eisenbart?
Ich habe ein Buch gefunden. Ich war in der Bibliothek und
in Erlangen.
In Erlangen. Hier steht noch eine Telefonnummer drin. Da hat der sich das vorher ausgeliehen hat, der hat seine Telefonnummer reingeschrieben, falls man vielleicht Fragen zum Buch hat.
Oder wenn man mit ihm anbandeln will, zum Beispiel.
Und wenn man sagt, habe ich nicht verstanden, dann ruft man an und sagt so auf Seite 70 und von Seite 70 lese ich jetzt mal vor. Der Titel des Bandes heißt Turok 2 heißt das Buch. Herausgekommen im Pro Verlag. 19,95 hat es.
Und hat es auch eine ISBN-Nummer, wie sich das gehört?
Das hat eine ISBN-Nummer, das ist die 393-4283-004. Genau, und ich lese da draus jetzt mal vor. Vielleicht können Sie die Augen schließen am Radio. Das brauchen Sie gar nicht.
Denn stimmt.
Sie sehen uns ja sowieso nicht. Der Titel ist von diesem Kapitel ist Fluss der Seelen. Und ich lese mal vor, das zweite Abenteuer beginnt am Fluss der Seelen, wo sie auf einen bewaffneten Styracosaurier springen können. Ergreifen Sie diese Gelegenheit, denn ohne das Reittier würde Turok seine nächsten Abenteuer nicht überleben. Verschwenden Sie keine Raketen für die Dinozeus, die Ihnen begegnen. Die Munition wird für die furchteinflößenden Kanonentürme benötigt. Benutzen Sie das Maschinengewehr. Das scheint mir ein ziemlich brutales Spiel zu sein.
Ja, aber es hört sich schon, dass da, was, es ging um draufspringen?
Oder das hier, das klingt für mich besser.
Einen anderen Ausschnitt, Exzerpt davon.
Level Highlights von Nest der Mantids. Sie starten an der äußersten Kante einer großen Schüssel. Ja, das ist wahrscheinlich was mit Küche zu tun.
Nein, oder? Schüssel, das ist doch indische Weltbilder sind doch das. Irgendwie Schildkröten, die Schüsseln tragen.
Ja,
da
kennen Sie sich besser
aus. Da kenne ich mich aus.
Sie haben ja Anthropologie.
Morphie studiert. Anthropologie und Ethnobotanik.
Ja, Sie starten auf jeden Fall an der äußersten Kante einer großen Schüssel. Bleiben Sie an der äußeren Mauer und deaktivieren Sie dabei die Lasergeschütze über Ihnen. Wenn Sie das alles hinter sich haben, visieren Sie die Mantid-Drohnen. Drohnen, das ist ein
Zeitkritisch,
mit dem Plasmageschütz Die verstecken sich in der Dunkelheit im Zentrum des Kreises, danach können sie das Warpfeld in der Mitte betreten. Klingt für mich sehr interessant.
Es klingt, ich musste gerade an Gilgamesch-Epos denken,
ja.
Wo auch, man kann ja sagen, Laser sind ja auch nur starke Strahlenwaffen, nicht wahr? Plasmakanonen. All das kommt ja schon bei den Babyloniern in dem Gilgamesch-Epos 1:1 so vor.
Man sagt man sagt zum Beispiel auch, Laser sind versteckte Chancen, sagt man ja auch. Sagt der Volksmund.
Richtig. Der Volksmund, der lügt nie.
Ja.
Denn Volksmund hat Gold im
Ja. Rainer, hast du sowas schon mal gelesen? Rainer.
Also jetzt wird es aber langsam repetitiv, nicht wahr?
Ich finde das nicht gut. Wie hier.
Warum haben Sie den überhaupt mitgebracht?
Weil.
Es war doch klar, dass der die Sendung stören würde, nein, der Herr Rainer.
Der kann nicht.
Das ist ein Krach.
Schon,
so kann man doch nicht über Literatur sprechen. Das ist doch keine Kultur, das ist eine Unkultur.
Das ist wirklich unmöglich.
Da würde Manfred Spitzer aber mal auf den Tisch hauen mit seinem neuen Buch und sagen: Hier Handys und ihre Taschenrechner, die Sie da dabei haben. Hui.
Ist das Telefon oder?
Ja, das ist ein Einwelton. Wir gehen nicht in die Tiefe heute. Das ist ganz schlimm. Haben Sie noch was dabei, was Sie einspielen können, um diesen Albtraum zu beenden?
Ja, und zwar Thorsten Burkhardt von der schönen Kapelle Egotronik hat uns auch zwei Lieblingsspiele geschickt. Und die hören wir uns jetzt an.
The Great Cheyenna Sisters, Time Warp Productions, publiziert über Rainbow Arts 1987. Klassisches Jump'n'Run-Spiel, ich glaube sogar ziemlich geklaut von Super Mario Brothers, aber allein durch den Charakter, ein kleines Mädchen, das dann zur Punkerin wird, einfach meiner Meinung nach das geilste Jump'n'Run-Spiel aller Zeiten.
Ich dachte, es wären zwei. Ah, da liegt ja noch einer. Den hau ich gleich noch mit raus. Bitteschön.
Day of the Tentacle, LucasArts 1993. Klassisches Point-and-Click-Adventure, aber so spannend, dass ich es damals einfach nur durchgesuchtet habe. Supergeil, heute noch.
Durchgesuchtet, ist ja ein schönes Wort, wo auch viel Wahrheit drinsteckt.
Ja, Sucht.
Wir haben die Sucht. Inzwischen ist ja Computerspiel Sucht auch ein anerkanntes ICD-10-Kriterium für Suchterkrankungen. Eine eingetragene Marke, Suchtkrankheit, TM heißt es jetzt.
Ja.
Was halten Sie davon, die Risiken der Computerspiele-Sucht? Haben Sie sich darüber...
Sind gar nicht zu unterschätzen.
Ist ja ganz
wie man,
tragisch.
In dieser fleischgewordenen Enttäuschung, die hier vor mir sitzt, sehen kann. Das ist eine Sucht, die man nicht unterschätzen darf. Dagegen ist Heroin, würde ich sagen, fast gar nichts. Denn Sie sehen er schafft es ja nicht mal...
Er muss drücken. Die Sucht nach dem Druck, nicht wahr? Das ist ja auch ein Merkmal der Leistungsgesellschaft, nicht wahr? Marx würde Bauklötze staunen, wenn er sehen könnte, dass wir unsere Zeit, nicht wahr? Unsere wertvolle Zeit, die wir eigentlich verkaufen könnten, die wir eigentlich, die uns gehören sollte, stecken wir in die Sucht nach dem Druck, nicht wahr?
Ja.
Druck, da haben wir schon wieder Heroin, da haben wir Zeitdruck, da haben wir Arbeitsdruck, nicht wahr? Also da muss ich mal sagen, da könnte man ruhig mal wieder ein rotes Büchlein auspacken und lesen, nicht wahr?
Finde ich aber auch ganz interessant. Auch Marx würde auch Bauklötze staunen, wenn er wüsste, dass es seine Thesen mittlerweile im 8-Bit-Stil gibt.
Ja.
Im Internet habe ich das gesehen. Es gibt Videos, 8-Bit-Philosophie. Das könnte so einiger sich hier mal reinziehen. Da wird nämlich...
nachgedacht.
Wird erklärt, was da drin steht im kommunistischen... Manifest, Rainer.
Dumme, 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 dumme.
Ja, dumme, ja, ja. Dumme, Sie haben aber noch, ich habe gehört, habe auf Ihrem Zettelchen gespitzt, nicht wahr? Sie haben, wir müssen ja wieder ein bisschen Niveau in die Sendung bringen und
ich würde gern ein bisschen
Niveau in die Sendung bringen. Und Sie haben ja was mitgebracht. Sie sind ja das.
Ich habe auch eine Überraschung dabei. Nicht nur das Buch, das Sie mir empfohlen haben, sondern ich habe auch noch das älteste Schriftstück, das ich finden konnte zum Thema Adventure-Spiel gefunden. Im Mittelalter, so im 13. Jahrhundert, hat man das noch Aventüre-Game genannt. Und das erste Aventüre-Game, das ich finden konnte, ist von Hartmann von Aue aufgeschrieben worden. Und es geht ungefähr so, ich werde ein bisschen draus zitieren. Dietz war Mario, Phil, der Roy Vario, der Frömmigkeit und Seal den Pflag, durch den Dürede erhaben ist. Nur rieten sie unlange Frist nebeneinander beide, eh dass sie über die Heide Fähre in allen Garen zu Ritter sahen. Ein Ritter selbe dritten auf ein Yoshi-Dinosaurier mieten, vor ein Getwere, da inmitten ein junge Frauen gemäht, schöne und wohlgekleid. Nu wundert die Prinzessin Pfirsig, wer der Ritter möchte sehen. Er war zu Harnasche wohl, Harnasch, seine Klamotten, als ein Gurt kucht soll. Mario, der junge Mann, sind froh, wenn Fragen begann, ob er's erfahren sollte, die Frohe des nicht wollte. Sie bat in der da Bier etwelte, in junge Frauen sie us welte. Sie sprach Ritt und erfahr, wer der Ritter möge sehen und sind Gefährte des Magedin. Das ist
und Gefährte jeder, des Marketing?
Nein, Magedin.
Magedin.
Magedin. Sein Helfer, sein Helferlein, der Helfer. Also vielleicht haben ein paar Leute mitbekommen, worum es geht.
Nur in Grundzügen.
Die Prinzessin Pfirsich sitzt in ihrem Schloss, das, soweit ich weiß, Krötenstuhl heißt. Auf Schloss Krötenstuhl kommt ein Ritter auf einem Yoshi, ich weiß nicht genau, wie man das übersetzt, angeritten und sagt, hey Obacht, ich und mein Magedin, also mein Magedin? Helferlein, und jeder weiß, wer mit diesem Helferlein gemeint ist, Luigi nennt er ihn, und die Prinzessin sagt, ja, hopp jetzt, hier, Abenteuer jetzt. Und dann wird losgeritten, und das ist eine ganz interessante Geschichte. Es kommt noch eine Schildkröte vor.
Ja.
Es kommen Pilze vor, sprechende Pilze. Also Abenteuer bedeutet auch immer, also wenn man zum Beispiel, Rainer, wenn
Erwachsene unterhalten.
Da haben wir wieder die Drogenreferenz.
Ja.
Sucht. Psilocybin. Sucht.
Ja,
Sucht. Hier das Pilzgift.
Ja. Mescalin.
Genau.
Ja.
Und das ist ganz gefährlich, eine Aventüre, ein Abenteuer, wo man drauf rumreitet. Darum geht es.
Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Sie haben sich ja damit auseinandergesetzt. Das ist ja bestimmt auch ein längeres Werk.
Ja.
Wie hat man im Mittelalter damals diese...
Entschuldigung.
Wie hat man das im Mittelalter umgesetzt, dass man da eine gewisse... Interaktivität erzeugt in so einem Buch. Ich meine, das wurde ja früher auf Tierhäuten geschrieben von Mönchen.
Geritzt.
Geritzt.
Dann sind die Schweine und die Kühe oft noch jahrelang damit rumgelaufen, bis man es abschneiden konnte und lesen.
Ja, aber wie konnte man damals als junger Ritter zum Beispiel, wenn man Lust hatte auf so ein Aventüre lesen, nicht wahr? Wie hat man dann das zu einem Spiel gemacht? Wie konnte man da interagieren mit dem Buch? Wie lange hat sowas gedauert?
Sie wissen, das kommt aus der Erzähltradition.
Ja.
Das heißt, da steht dann jemand plötzlich in der Burg und sagt, Achtung, ich habe die neuesten Geschichten dabei. Ich erzähle jetzt einfach mal eine Geschichte und dann haben sich alle drumherum gesetzt, haben dazugehört, mitgefiebert und haben dann auch gesagt, hoppla, vielleicht kommt ein Drache vor. Und der hat es dann mit eingebaut und es war quasi interaktiv und dann hat er dafür auch Brot bekommen.
Aber dann sehen wir hier quasi so groß das Problem der
Videos. Telltale, sagt man heutzutage.
Man sieht, das Problem ist gar nicht so groß, wie wir vermeintlich glauben. So groß es auch scheinen mag mit all dem Geblimper und Gebumse hier.
Deiner.
Ja, ich sehe schon. Aber es war damals auch nicht besser.
Genau.
Nicht wahr? Man muss ja diesen Kulturpessimismus in Bezug auf...
Dafür gab es damals die Pest.
Richtig.
Da gab es noch keine Videospiele, aber die Pest.
Ja. Ja, zum Beispiel.
Also eigentlich kann ich froh sein, dass es nicht die Pest ist.
Ja, weil das ist wenigstens an hier. Das ist ansteckend, nicht wahr?
Ja.
Videospiele sind bedingt ansteckend, eher so passiv. Ja. So, wir haben noch einen Text, nicht wahr?
Richtig.
Machen Sie mal Druck im Kessel jetzt,
Herr
Eisenbart. Wir huschen hier durch die Texte durch, aber das ist gut, denn es sind gute Texte. Ja. Es sind gute Texte. Von wer hat noch was eingereicht bei
Ein
uns?
Ein besonders guter Text kommt jetzt von dem lieben Benjamin Weisinger. Er hat eine Spielidee. Vielleicht kann das der Rainer ja mal programmieren, wenn er Zeit hat. Bitteschön, Benjamin Weisinger mit seinem Text, mit seiner Idee.
Idee für ein Konsolenspiel. Milgem. Ein Milk-Spiel, das vielleicht gerade für die vielen Stadtkinder auch pädagogisch wertvoll ist. Angeschafft werden muss zum Spiel, ähnlich wie bei Donkey Konga. Ein Euter-Controller, der auf so eine Art von Gerüst gehalten wird, im Preis mit drin und in etwa so groß wie ein echter Kuh-Euter ist. Aber natürlich aus Plastik. Ja, und dann wird gemolken. Eine Kuh nach der anderen. Auf dem Bildschirm sieht man immer die Kühe von hinten. Und wenn man losmelkt, die Zitzen und Eimer. Falls man irgendwann mal was anderes spielen will, kann man den Euter-Controller aber auch für andere Konsolenspiele benutzen. Zum Beispiel das Glockenläutspiel. Ring-Em. Mit 150 verschiedenen Kirchen und Rathäusern. Man kann aber den Euter auch mit Milch füllen und wirklich melken. Auch während man spielt. Und beliebt ist es auch bei Jugendlichen, den Euter bei Partys mit Captain Morgan zu füllen und... Naja, aber dafür wurde das Spiel natürlich nicht entwickelt.
Ja, so, das war die Idee. Das war die Spielidee.
Innovativ, Vorschlag. Könnte man sagen.
Vielleicht hört ihr jemand zu, der das installieren, sagt man, glaube ich, will. Oder basteln. Oder auf seinem. Rainer, gib mir mal dieses Ding, auf dem du da dauernd rumtippst. Ich würde gern mal schauen, ob ich das selber hinbekommen
würde. Können Sie das vielleicht? Dann können wir zusammen. Ich habe hier ja Ihre Klampfe noch gefunden.
Oh ja, das ist.
Sind das Sie? Herr Eisenbart, sind das Sie?
Muss ich jetzt schießen? Oder? Oh, jetzt hab ich jetzt was. Nee, geht weiter. Sehr schön. Wollen Sie auch mal probieren?
Ja, ich steig ein. Ich erkenne hier gerade Potenzial.
Ja?
Wir könnten ja mal zusammen, Rainer, du hast ja hier auch so deinen Gammelboy.
Ja, Rainer, mach doch auch mal mit vielleicht.
Welche Tonart? Sagen Sie Tonart an?
Giz-Moll. Giz vielleicht.
Ich lad ein Spiel, das dauert viel. Ich will nicht, dass es lädt, doch jetzt ist es zu spät. Ich hab ein Spiel, das dauert viel. 666 Levels. Oh weh. Jetzt habe ich ein Spiel. Ich spiele viel mit meiner Maus. Die sieht gut aus und ich spiel viel. Ich hab ein Ziel. Level 660. Der Boss ist stark. Mein Boss ist stark. Oh yeah. Oh Boss, lass mich spielen. Oh Boss, lass mich spielen. Oh Boss, lass mich spielen. Ich brauch dies Level 166.000.
Thank you. Rainer ist gut jetzt.
Ja, sehr schön.
Ja, das sind Videospiele. Das ist sehr interessant.
Ja.
Hat mir direkt Spaß gemacht.
Ja, ich fand's auch erfrischend, auch endlich mal was Tiefgründiges zum Thema zu haben, weil die Sendung hat bisher wieder mal es geschafft, dass
keine Musik drin zu haben.
Ja, richtig.
Mehr Witze und mehr Musik waren
gewünscht.
Mehr Musik. Fällt Ihnen vielleicht spontan ein Witz ein?
Ja, klar,
zum
natürlich.
Thema Videospiel.
Kommt ein Gamer in den GameStop und fragt, hast du Möhrchen? Zum Beispiel.
Ja.
Also er sagt quasi, hast du Möhrchen zum GameStop-Verkäufer?
Ja.
Und der GameStop-Verkäufer sagt, nein. Und dann fragt der Gamer den GameStop-Verkäufer, hast du Möhrchen?
Ja.
Und dann fällt ihm ein,
ich habe doch Möhrchen.
Genau, weil seine Mutter von dem GameStop-Verkäufer, das sind ja immer so Langzeitstudenten, sage ich mal, hat ihm eingepackt eine Dose mit Bento, geschnitzte Möhren, in denen ein Gesicht von Mario und grüne Paprika, die ekligsten Paprika, die es gibt.
Da sind wir uns endlich einig. Das sind die ekligsten Paprika.
Ein Luigi. Wir hatten es vorhin, diese Tradition, nicht wahr? Ja. Das ist ein traditionelles Gericht. In Japan schnitzt man aus Möhren und Reis schnitzt man Gesichter. Und das hat die Mutter mitgebracht. Und so findet die Geschichte doch noch ein gutes Ende. Denn der Gamer, der in den GameStop kam, kriegt seine Möhrchen. Und er verkauft dem anderen.
Das ist wirklich sehr lustig, die Vorstellung, dass sie dann da beide stehen und Möhrchen
knabbern. Ja, ja, ja. Super Witz, oder?
Muss ich wirklich sehr schmunzeln.
Ja.
Genau. Machen wir einfach mit dem nächsten Text weiter, denn wir haben noch Texte. Ich hätte ein Essay dabei, tatsächlich über dekonstruktivistische Computerspiele, einen neuen Trend in der Welt der Videospiele. Aber ich kann ihn nicht vorlesen, denn ich habe meine Lesebrille nicht dabei.
Ach, das ist ja blöd.
Wollen Sie ihn vielleicht vorlesen,
Frau Meisel? Also Sie wissen doch, wie gut ich bin im Vorlesen. Nein, also ich verweigere mich da, vor allen Dingen der Text. Ich habe ihn nicht vorbereitet. Haben Sie...
Also wir haben ja einen stillen Gast noch dabei.
Einen zweiten stillen Gast.
Die Freundin vom Rainer, weiß jetzt auch nicht, die war jetzt auch in dem Kinderhort.
Die Vivian.
Kann ich nicht weiter Instagram irgendwie jetzt hier so? Also
das ist ja
gar nicht geplant gewesen.
Nee, ist nicht, aber die Jugend muss auch mal spontan reagieren, nicht wahr? Alles dreht sich immer schneller, das ganze Leben. Generation Y muss auch mal nicht immer nur fragen, why, ja, siehst du?
Ja, Hashtag what the fuck, oder wie?
Aber wir haben jetzt hier extra... du hast einen Stuhl hier,
ja,
auf dem
bekommen.
Du die ganze Zeit schon deine vier Buchstaben ausruhst.
Hier, Herr Eisenbart, hat auch seine selbstgerollten Plätzchen aus Mürbe, aus Mürbe mitgebracht.
Du darfst hier,
dein Opa nervt.
Wir haben dir Tee angeboten, den wolltest du nicht, hast gesagt, ich trinke lieber hier diese
Wodka Bull, hat sie gesagt.
Diese wie heißen die? Alkopops,
ja.
Was weiß ich, was das ist, Limo mit Zwetschgenschnaps oder Zwetschgenbreezer oder irgend sowas. Du kannst sehr wohl mal was machen für dein
Geld.
Ich bin jetzt richtig erregt.
Hoffentlich erbst du mal gut, Rainer.
Also hier.
Na gut.
Da.
So, das liest jetzt vor.
Aber bitte schön, und dass es auch die Leute verstehen und nicht, weißt schon, ihr könnt auch mal was anderes als
und wir müssen machen. Haben Sie noch einen Klick da oder machen wir es ohne Klick?
Habe ich nicht. Ich habe
Dann vorlesen, aber wir müssen kurz Stille machen.
Der Kracher.
Bitte kurz Stille machen, damit wir uns einschwören können auf den Text.
Rainer, ich mach dich jetzt aus. So.
Ein Text von Veronika Kracher. In der Regel sind Videospiele Ermächtigungsfantasien. Sie ermöglichen es uns, für einige Stunden aus dem kapitalistischen Alltag auszubrechen, der uns immer wieder vor Augen führt, dass wir nicht viel mehr sind als ein kleines Rädchen im Getriebe, ein Wurm im Kompost. Dann ist man keine unterbezahlte Angestellte mehr, sondern ein Monsterjäger, eine Weltraumheldin, ein sexy Halbdämon mit einem riesigen Schwert, kurz die Person, von deren Existenz oft nicht weniger als das Schicksal der Menschheit abhängt. Diese Ermächtigung ist Teil der immensen Anziehungskraft von Videospielen. Während wir im realen Leben permanent mit unserem eigenen Scheitern konfrontiert sind und Dinge in der Regel doch recht unzufriedenstellend ablaufen, erlauben uns Videospiele, den Lauf der Dinge nach unserem persönlichen Gusto zu gestalten. Das, was unsere Charaktere in Videospielen tun, hat zu Recht populären Franchises wie The Witcher, Mass Effect oder Fallout Auswirkungen auf das Leben und die Zukunft von Millionen von Individuen. Uns gelingt es, eine Welt entweder zum Besseren zu wenden oder auch, falls man dies möchte, mit Chaos und Zerstörung zu überziehen. Videospiele erlauben uns, für einige Momente so zu sein, wie wir wollen, ohne die Schranken der herrschenden Verhältnisse. Das macht Spaß und ist auch wirklich erholsam. Allerdings verschleiern Videospiele so, wie es allen kulturindustriellen Produkten nun einmal zu eigen ist, die gewaltförmige Zurichtung, die wir tagtäglich durch die kapitalistische Verwertungsmaschinerie erfahren. Man ist weniger geneigt zu reflektieren, wie beschissen die eigene Existenz von den äußeren Umständen gemacht wird, wenn man zum Trost nach der Lohnarbeit auf einem virtuellen Pferd durch den Wilden Westen reiten kann. Einige Videospiele haben es sich jedoch zur Aufgabe gemacht, diese Ermächtigungsfantasie gründlich zu dekonstruieren, uns auch im Spiel aufzuzeigen, wie gefangen wir sind und uns über die Rolle vorzuführen, die wir im Spiel übernehmen. Die Rolle, die uns innerhalb der Verhältnisse innewohnt. Da wäre zum Beispiel das pixelige Papers, Please, in dem man als namenloser Wachposten der totalitären Nation Arstotzka seine Familie damit ernähren muss, das Land freizuhalten von Spionen, Terroristen und jenen, die falsch ausgefüllte Ausweisdokumente vorlegen, Geflüchtete zum Beispiel. Anstatt das autokratische System zu besiegen, ist man selbst Teil dessen. Der Ausbruch, so zeigt das Spiel auf, ist nicht möglich. Man ist schließlich für das Wohlergehen seiner Familie verantwortlich. Obwohl Papers, Please partiell sogar eine erschütternde und zermürbende Spieleerfahrung ist, haben die Entwicklerinnen zahlreiche Preise davontragen können, da es aufzeige, wie äußere Umstände einen dazu zwingen können, die eigene Menschlichkeit zu verraten. Ähnlich repressiv geht es in dem britischen Stealth-Game We Happy Few zu. Um zu vergessen, dass man auf menschenunwürdigste Weise mit den Nazis kooperiert hat, pumpen sich die Bewohnerinnen der Stadt Wellington Wells mit einer Droge namens Joy zu, die jegliche Gewissensbisse und Zweifel durch geistestötende Glückseligkeit ersetzt. Fun ist ein verordnetes Stahlbad. Ein totalitäres Überwachungssystem spürt jene auf, die sich der Droge verweigern. In der Rolle des neurotischen Arthur Hastings versucht man, Wellington Wells zu entkommen. We Happy Few ist ein ausgesprochen beklemmendes Spiel, das der Spielerin die Angst vermittelt, entdeckt und somit ihrer Individualität, ihres Erinnerungsvermögens und Bewusstseins beraubt zu werden. Jedes Mal, wenn Arthur jemanden töten muss, um sein Leben zu verteidigen, stößt er eine verzweifelte Entschuldigung hervor. Er wolle das nicht. Manchmal fühle er sich sogar so, als würde er von einer fremden Macht gesteuert werden. We Happy Few ist alles andere als eine Ermächtigungsfantasie. Es führt vielmehr die eigene Machtlosigkeit, die man innerhalb einer totalitären Gesellschaft hat, vor Augen. Ebenfalls von einer fremden Macht gesteuert ist Stanley, Protagonist von The Stanley Parable. Stanley sitzt den lieben langen Tag im Büro. Seine Aufgabe ist es, ihm vorgegebene Knöpfe auf einer Tastatur zu drücken. Er macht das auch relativ gerne, ist glücklich damit. Bis eines Tages, so erzählt die Stimme des Erzählers aus dem Off, etwas anders ist im Büro. Wir folgen dem Erzähler, wenn er uns sagt, in welche Richtung Stanley geht oder welche Türen er öffnet. Stanleys Handlungen werden von dem Narrativ des Erzählers vorgegeben. Was jedoch, wenn man sich den Anweisungen widersetzt? Nun, dann wird er sanktioniert, da mit den Mechaniken des Spiels bricht. The Stanley Parable ist eine beklemmende Metapher auf freien Willen, äußere Zwänge und die eigene Handlungsunfähigkeit, von der selbst der Erzähler nicht verschont bleibt. So verlangt das Spiel an einer Stelle von Stanley, ein Passwort einzusprechen, um seinen Rechner zu starten, was aber aufgrund der Spielmechaniken nicht möglich ist. Der Erzähler des Spiels wird aufgrund von Stanleys Unfähigkeit zu funktionieren so wütend, dass er der Spielerin verunmöglicht, weiterzuspielen, nur um ihr damit die eigene Hilflosigkeit vor Augen zu führen. An anderer Stelle offeriert er ein Achievement, falls man das Spiel 5 Jahre lang nicht spielt. Während andere Spiele stolz betonen, man könne sie gar nicht zur Seite legen, scheint The Stanley Parable die Konsumentinnen dafür zu belohnen, dass es zur Seite gelegt wird. So als würde es sagen, hey, du hast dich dem Spiel entzogen. Gut gemacht. Das Spiel fordert seine Spielerinnen auf, sich dem Vorgegebenen zu widersetzen und die Autorität des Erzählers und der Spielmechanik selbst grundlegend zu hinterfragen. The Stanley Parable nutzt fast schon avantgardistische Methoden, um das Konzept Videospiel zu dekonstruieren und uns stellvertretend für Stanley zu hinterfragen, inwieweit dieses System, in dem wir uns tagtäglich befinden, überhaupt einen Sinn ergibt. Eine etwas versöhnlichere Variante des Deconstruction Game ist das inzwischen zum Online-Hype aufgestiegene Undertale. In der Rolle eines Kindes erforscht man eine unterirdische, von Monstern bewohnte Welt in der Hoffnung, wieder an die Oberfläche zu gelangen. Es gibt mehrere Arten, wie man den Monstern begegnen kann. Entweder man bekämpft sie und erhält dafür, so wie es sich scheinbar gehört, Erfahrungspunkte und somit neue Level. Eine andere Möglichkeit ist jedoch, sich mit diesen Monstern anzufreunden. Dies wird jedoch nicht mit Erfahrungen und somit mit einem stärkeren Charakter belohnt. Entschließt sich die Spielerin, den schnellen Weg zu gehen und den Monstern den Garaus zu machen, verändert sich das Spiel auf signifikante Weise. Die Musik wird verzerrt, die Geschäfte sind leer, man hat gar keine Begegnung mit Monstern mehr, so als seien sie insgesamt alle geflohen. Weil, so dämmert es einem, man zu einem Massenmörder geworden ist, der alles vernichtet, was in dieser Unterwelt lebt. Es scheint, als würde das Spiel selbst versuchen, die Spielerin daran zu hindern, diesen Genozid weiter auszuführen. Gegen Ende trifft man auf einen Charakter, der einem als freundlich gesinnter Mentor entgegentritt, sofern man bisher dem friedlichen Weg gefolgt ist und die Spielewelt erforscht hat. Hat man sich jedoch dem Morden hingegeben, so wird man von eben diesem Charakter zu einem Kampf herausgefordert, dessen Schwierigkeit und Komplexität seinesgleichen sucht. Es ist so gut wie unmöglich, ihn zu gewinnen. Gibt man jedoch nicht auf und verfolgt weiter unerbittlich den unter den Fans als No Mercy Route bekannten Weg, alles zu ermorden, was die Flucht nicht geschafft hat, so wird die Spieldatei grundlegend verändert, ja fast schon korrumpiert. Jeder neue Spielstand, den man beginnt, trägt Hinweise darauf, dass man den virtuellen Massenmord gefrönt hat, der in so vielen anderen Spielen ein durch Killcounts ausgezeichnetes, lustiges Achievement ist. Ähnlich wie The Stanley Parable weist auch Undertale Spielmechaniken auf, die auf die Künstlichkeit des Spiels hinweisen und dem immer omnipräsenter werdenden Anspruch an absoluten Realismus zu brechen, für den zum Beispiel Red Dead Redemption 2 ein herausragendes Beispiel ist. Damit könnte man sie fast in einer Tradition dessen sehen, was der marxistische Literaturwissenschaftler Peter Bürger in Anlehnung an Walter Benjamin das allegorische Kunstwerk nannte. Während das symbolische Kunstwerk durch seine vermeintliche Natürlichkeit eine Versöhnung zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen suggeriert, so führt das avantgardistische allegorische Werk seine Gemachtheit deutlich vor Augen. Somit bricht es auf ästhetische Art und Weise mit der bürgerlichen Gesellschaft und dem Kulturbetrieb und vermittelt der Betrachterin ein Gefühl von Verstörung, von einem Bruch mit den herrschenden Verhältnissen. Ein ähnliches Gefühl wird bei den Spielen von Papers, Please oder vor allem The Stanley Parable vermittelt. Die genannten Spiele beweisen, dass Videospielen durchaus alleine schon ihrer Form bedingt subversives Potenzial innewohnen kann. Wir müssen endlich damit beginnen, Videospiele als Kunstwerke ernst zu nehmen, um dieses Potenzial weiter erforschen zu können.
Ja.
Sagen Sie Klick, damit Sie sich
holen. Ach so. Sie haben versucht, mir Zeichen zu geben. Sie haben Ihren Mund ganz schief verformt, Herr Eisenbart, um mir zu suggerieren, dass ich Klick sagen soll. Danke, dieser Text war interessant.
War vor allem informativ. Und ich habe Lust bekommen,
Subversives mal in Computerspielen
reinzulesen, reinzuspielen. Wir haben gemerkt, tatsächlich, Videospiele sind auch Texte, die sich literarischer Methoden
und Bilder
bedienen. Nämlich zum Beispiel der Dekonstruktion. Viele Werke der Weltliteratur sind ja auch dekonstruktivistisch.
Ja, aber könnte man nicht sagen, also da jetzt mal auf die Literatur bezogen, dass es erst dann zur Dekonstruktion kommt, wenn die Konstruktion mehr oder weniger abgeschlossen ist. Nicht wahr wie bei der Architektur. Man kann ja ein Gebäude erst abreißen, wenn es steht. Verstehen Sie, worauf ich hinaus will?
Ja, Sie verwechseln jetzt Dekonstruktion mit Destruktion.
Nein, Dekonstruktion.
Sie können das
Sie können doch etwas
Haus wieder zusammenreißen.
Ja, nein, doch. Und dann nein, Sie können. So, dass es Sie da können ja nicht, bevor das Haus Keller nicht oben, steht, können Sie ja unmöglich machen. Ein Haus schon dekonstruieren, nicht wahr? In der Architektur ist ja Dekonstruktion auch nur dann möglich, wenn es eine Vorstellung eines Konstruierten gibt.
Müssen wir erstmal ganz basal
ich will nicht mit den destruktiven
Amateuren in einen Topf geworfen werde. Methode, ich gehöre nicht in diese Reihe. Ja, nein, ich rede ja...
Also, ich habe gesagt, um zu dekonstruieren, muss es ja eine Vorstellung eines Fertigen geben, nicht wahr? Ich darf noch ein Spiel vorstellen.
Ah.
Eine Literaturverspielung.
Ja.
Ich muss sie bloß gerade hier. Die Schachnovelle.
Ja.
In diesem Schachtrainingsprogramm lernst du die besten Schäferzüge der Welt bis zum Erbrechen. Und das Ganze in einer wunderschön hässlichen Gefängnismap. Am Ende steht dann ein Battle gegen den besten Schachcomputer, in dem du all deine erworbenen Fähigkeiten einsetzen darfst. Gegen den du aber verlieren wirst. Ein tolles Spiel für Nerds, die mal wieder einen Dämpfer für ihr Ego brauchen.
Ach, das klingt sehr schön.
Eine Schachsimulation, auch ein beliebtes Spiel, nicht wahr?
Ja. Da hätte ich auch Lust, das mal zu spielen, denn ich bin sehr gut im Schach. Ich habe das studiert.
Ja.
Schach.
Ja.
Und genau, und jetzt machen wir mit den nächsten Lieblingsspielen weiter von Malte Mackenroth und Jan Keno Jansen. Die haben sich auch zwei Lieblingsspiele ausgesucht, die sie Ihnen gerne vorstellen würden. Und sie sind hier.
Bubble Bobble 1986 von Taito. Bubble Bobble war vor allem ein unglaublich guter Soundtrack, den wir eben gerade nochmal bei YouTube nachgehört haben, um uns dran zu erinnern. Und so.
Ich kann ja im Hintergrund. Du redest und nicht.
Und ich sag einfach, wie gut das Spiel war, weil man es nämlich vor allem zu zweit spielen konnte.
Und man war nämlich eigentlich. Also man war so ein kleiner Dinosaurier nicht, sondern man war so
ein kleiner Drache.
Ein kleiner Drache war man, aber eigentlich war man ein kleiner Junge. Die hießen nämlich Bub und Bob und die sind nämlich verwandelt worden in einen Drachen.
Oh, die Hintergrundstory fehlt mir tatsächlich.
Und ich glaube, wenn man das schafft, das Spiel, was natürlich keiner jemals getan hat.
Niemand hat das jemals geschafft.
Dann wird man wieder zurückverwandelt.
Ja, und dann haben sie sich noch Wolfenstein 3D ausgesucht und das klingt so.
Wolfenstein oder Wolfenstein 3D
von id Software.
Ja, circa Anfang der 90er, oder?
Ich glaube ja, das war von 92.
Ja, ich kenne das noch aus der 486er-Ära, wo man noch keine aufwendigen Grafikkarten hatte, aber es war im Prinzip schon ein frühes 3D-Spiel.
Auf jeden Fall, es gilt als eines der ersten 3D-Spiele, aber man konnte halt nicht nach oben und unten gucken, sondern nur so seitwärts.
Ja.
Man ist da durch diese Dungeons gelaufen und die Figuren waren auch nicht wirklich 3D, sondern die waren eigentlich flach und die sind dann immer nur größer und kleiner gezoomt gewesen. Stimmt. Das war so ein technischer Trick. Aber worum
ging es?
Nazis platt machen.
Nazis platt machen, eine der uraltesten Disziplinen in Videospielen. Immer ein Quell der Freude.
Auf jeden Fall. Und am Ende gab es Hitler. Am Ende konnte man Hitler himself platt machen und Hitler hat dann gesagt: Eva, auf Wiedersehen.
Eva, auf Wiedersehen, genau. Und die normalen Nazis, die man geschlachtet haben, die haben gesagt, mal Fura.
Also warum eigentlich? Warum sagt man das, wenn man stirbt, mein Fura? Also das so.
Als Nazi sagt man das vielleicht. Wir wissen es nicht. Es war ein großartiges Spiel.
Ja, das sind schöne Erinnerungen an Videospiele. In diesem Fall von Malte Mackenroth und Jan Keno Jansen. Genau, Sie haben vorhin Spiele vorgeschlagen, die verspielt.
Ja, Bücher, die verspielt werden sollten.
Oft wird ja der Weg gegangen über den Film.
Ja, zum Beispiel in der 486er-Ära war das ganz beliebt.
Oder war das in
der 68er? 486. Ja. Ich habe das gerade nicht ganz verstanden mit der Ära. Und egal. Reden Sie weiter.
Ja, oft wird der Bogen geschlagen, aber über einen Film.
Ja.
Zum Beispiel gibt es da erst das Schriftwerk, zum Beispiel Spinne.
Ja.
Die Spinne.
Die Spinne.
Die Spinne, dann gibt es dann den Film. Ja. Hier Spider-Man auf Englisch dann.
Ja.
Und dann gibt es das Spiel dazu.
Braucht man diese Doppelung oder ist die Doppelung wirklich nötig oder ist das bloß eine sogenannte Cash-Kuh?
Also es ist Bargeld-Kuh.
Ja, Bargeld-Kuh. Entschuldigung.
Das ist ja oft so, dass die Rezipienten von Büchern andere sind als die von Filmen.
Ach
denn
so.
Der Film hat das ganze Buch in ab 90 Minuten bis, sagen wir, 120 Minuten hat er alles erzählt. Das Buch dauert halt ein bisschen länger und manche Leute, die haben nicht so eine lange Konzentrationsgabe. Ich denke da an manche Leute, die hier im Studio sitzen, wobei sie für das Sitzen eigentlich auch unterqualifiziert sind, fast schon. Und die schauen eher Filme,
ja,
so
ja,
Gewalt, Filme. Gewalt schauen die.
Gewalt, Pornos.
Wenn die es lesen, ja, zum Beispiel, und dann hackt er mit einer Machete irgend sowas,
ja,
dann interessiert es die überhaupt nicht, weil das kann man nicht rumschicken auf dem auf ein Smartphone.
Ja,
aber auf wenn man das angucken, ja, kann, dann schickt man das in seine Messenger und dann sagt der andere, ja, hoppla, das als Spiel wäre vielleicht interessant. Und dann kriegt das irgendjemand mit von einer Softwarefirma und der sagt dann, ja gut, das haben sich jetzt vielleicht 100 Leute angeguckt, dann machen wir eine Spieleversion draus. Deswegen kommt das oft vor.
Haben Sie von dem Spiel Dantes Inferno gehört?
Nein.
Es ist ein japanisches RPG, ja, ein also ein Theaterspiel, wo man durch die Höllenkreise, Sie kennen das
schön,
noch,
ja,
nicht wahr, von der göttlichen Komödie, man wird so durch,
ja,
die Höllenkreise, kämpft man sich,
ja, schön,
und man ist in einem roten Rock gekleidet,
mhm,
und hat so eine lustige Mütze wie die Florentiner,
ja,
Geschäftsleute dabei,
ja,
die braucht man aber, um den Superschlag,
ja,
gegen Satan himself auszuführen,
hoppla,
der aber in ein Schulmädchenkostüm gekleidet ist und sich anschickt, die Hölle quasi heiß zu machen. Ja?
Okay.
Und diese Mütze
und das
fliegt dem dann ins,
ja,
Gesicht und er sagt dann, das passt ja überhaupt nicht zu meiner Uniform.
Und das ist,
ja,
von Dante Alighieri, oder?
Das ist inspiriert, sage ich mal.
Welche Plattformen muss man da fragen? Habe ich mir aufschreiben lassen?
Ich habe gefragt bei jungen Leuten, die haben gesagt, Plese.
Okay.
Plese ist das Ding
Vielen
der
Dank.
Wahl. Ja.
Rainer, was ist denn schon wieder? Ich habe das Gefühl, das ist heute ein bisschen.
Man fühlt sich ja wie
turbulent.
Bei Viva irgendwie.
Ja.
So ein bisschen. Wissen Sie noch, als da Stefan Raab auch so ein Keyboardchen dabei hatte und dann permanent. Ich fand das schon damals sehr verwirrend und,
ja,
ich komme mir gerade vor, wie als wäre ich bei
man
Stefan
ist,
Raab,
ja,
eingeladen.
Man ist sofort raus. Das ist. Ich habe mir hier alles aufgeschrieben. Das ganze Skript, das kann ich jetzt wegschmeißen.
Verbrennen,
weil
weil
ich unkonzentriert bin. Was steht hier? Ahmet Işitürk
hat einen Text.
Na gut.
Sehr schön.
Guten Abend, liebe Mittäter. Als ich gefragt wurde, ob ich in dieser Sendung etwas zum Thema Videospiele erzählen möchte, wollte ich ablehnen. Ja? Erstens möchte ich nichts zum Thema erzählen und zweitens mag ich den Typen nicht, der diese Sendung macht. Ich glaube, es sind sogar zwei, aber sie sind beide recht schmächtig, also zusammengenommen sind sie ein Mann. Außerdem hört sich doch sowieso kein Schwein diesen Krampf an. Ich weiß nicht mal, wie die Sendung heißt. Können Sie sich das vorstellen? Meisenkampf? Was? Jedenfalls habe ich behauptet, ich hätte keine Zeit. Hat leider nichts gebracht. Ja. Statt mich in Ruhe zu lassen, haben die den Termin für die entsprechende Episode einfach nach hinten verlegt. Und schon hatte ich keine Ausrede mehr. Meine letzte Hoffnung war ja, dass die diesen scheiß kommunistischen Bombenlegersender vor dem Aufnahmetermin die Lizenz entziehen. Aber auch der Wunsch hat sich nicht erfüllt. Und letztlich blieb mir nichts übrig, ja, nichts anderes übrig, als mich höchst widerwillig an dieser Dilettantenparade zu beteiligen. Indem ich einen Beitrag abliefere, der garantiert nicht gesendet wird. Ich mag Videospiele, weil sie die perfekte Form von Eskapismus darstellen. Das Wort Eskapismus habe ich gegoogelt, ja. Ich kann abtauchen und meine schäbige Existenz vergessen, ohne mich besaufen oder mit Drogen zudröhnen zu müssen. Gaming ist tatsächlich die gesündeste und günstigste Form des Vergessens. Ich könnte mich stundenlang in Spielen wie Red Dead Redemption 2 oder Assassin's Creed Odyssey verlieren. Einfach in eine fremde Welt abtauchen, alles erkunden und dabei so viele Leute wie möglich töten. Was kann es Schöneres geben? Und es geht dabei aber nicht einfach nur ums Abtauchen, weil Videospiele sind ja auch ein Ventil, um Aggressionen abzubauen, um Dampf abzulassen. Aber leider geht der Trend immer mehr in Richtung Community und Multiplayer. Beispielsweise gibt es im neuen Call of Duty kein Einzelspielermodus mehr. Und es stimmt mich traurig, denn ich zock ja gerade, weil ich keinen Bock auf andere Menschen habe. Darum plädiere ich für eine Rückbesinnung. Wir brauchen wieder mehr gewaltverherrlichende Einzelspielerabenteuer und zudem ein Verbot für minderwertige Multiplayer-Titel wie Fortnite und PUBG. PUBG ist übrigens Public Unknown Players Grounds oder irgendwie sowas. Ich hab's vergessen, weil es mich eh nicht interessiert. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass Konsolengaming etwas für arme Schlucker ist, die sich keinen anständigen Spiele-PC leisten können und dass der Feminismus meiner Meinung nach gegen das Grundgesetz verstößt. Ich wünsche Ihnen noch eine wunderschöne Weihnachtszeit.
Also, was war denn das?
Ja, da weiß ich jetzt nicht,
ob also, uns... Also, Herr Eisenbart, das ist doch unzulässig.
Ich hätte vielleicht vorher noch mal reinhören, aber...
Bloß weil der Name so groß ist, ja? Bloß weil der Name, der quasi für Qualität steht, ja?
Auch,
ja,
auch der Mann ist sehr groß.
Ja, der Mann,
wenn Sie den schon mal gesehen
groß,
haben...
Der ist so groß wie zwei Männer, ja, sage ich Ihnen.
Ich sage auch. Also, ich finde, der ist so groß, vielleicht sogar wie drei Männer.
Ja, aber nur in die Breite.
Genau.
Ja, gewürfelt.
Ganz schön.
Also, in die Breite quadriert die Männer vielleicht, hoch zwei.
Ja, ganz schön.
Und wir reden immer nur dick über Männer.
Ja.
Ja, ich finde das gar nicht gut hier. Jetzt können wir mal bitte... ich habe eine Frage.
Es war vielleicht ein bisschen gewagt, den Herrn hier... zu fragen, ob er was schreibt.
Weil Sie sich wieder von den großen Namen in die Irre führen lassen, ja. Als ob jetzt hier ein
ich habe gedacht, vielleicht, ja, gedacht. Wir sind ja ein Sender, der weltoffen ist, deswegen habe ich gedacht, vielleicht jemand mal mit einem türkischen
so
Namen.
So weit offen, dass sogar er, dieser Mann hier durch die Tür passt. So offen sind wir. Und dann kommt sowas zustande. Nein.
Ist die Türk. Habe ich mir gedacht, das ist doch, das zählt dafür.
Der Name steht Garant eigentlich für
Weltoffenheit,
für Qualität,
natürlich,
der
Quoten,
der Quoten-Heini,
Ausländer sozusagen. So kann man sich täuschen. Das ist eine herbe Enttäuschung gewesen, dieser Text.
Ja.
Und vielleicht höre ich das nächste Mal in die Texte.
Nee, ich höre das nächste Mal gar nicht mehr.
Ja.
Ich streike. Wir werden jetzt nur noch selber hier sprechen.
Genau.
Wir haben nämlich, ich habe eine Frage an Sie.
Ja, bitte.
Könnten Sie sich vorstellen, dass Goethe ein Gamer wäre? Also gewesen wäre, wenn er. Also war Goethe ein Gamer? Ein Nerd? Ein. Hätte er. Und wenn dann, was hätte er gespielt? Hätte er mehr PvP, Online-Rollen.
Vielleicht. Also ich kann mir vorstellen, dass Goethe zumindest. Kein Literat geworden wäre, wenn es schon Candy Crush gegeben hätte zum Beispiel. Denn ich glaube, da sitzt man dann so über seiner Schreibmaschine. Goethe saß über seiner Schreibmaschine und hat dann so, Sie wissen schon, da so sein USB-Anschluss, da hat er diesen Tassenwärmer angeschlossen, dass der Tee nicht abkühlt. Und dann hätte er Finger knacken lassen.
So eine Chai-Latte mit Ingwer, und dann, Zitronengras.
Dann sitzt er so drüber und macht so Finger knacken und sagt so, jetzt kann es aber losgehen. Und dann kommt aber so eine Push-Nachricht und da steht da, schicke deinem Freund Leben.
Zum Beispiel Schiller.
Zum Beispiel schicke deinem Freund
Schiller,
Friedrich.
Oder
Hegel
zum
Beispiel. Oder auch Klopstock.
Ja, Klopstock. Das war ja so eine Blase. Ne? Die hatten auch schon Filterblasen damals.
Genau.
Ne? Sturm und Drang und Aufklärungsfilterblasen.
Ich habe jetzt mal, auch für den Rainer, habe mich inspirieren lassen von Ihnen. Falls Goethe ein Schriftsteller wäre, also wenn er es ist, kann er gerne bei uns anrufen vielleicht und kann sagen, ja, bin ich. Ich habe jetzt mal... Nach Ihrem Vorbild habe ich Sachen umgeschrieben, zum Beispiel Faust 1.
Ja.
Jetzt auf, Achtung, jetzt auch auf Plaisy.
Ja.
Sie sind ein studierter Mensch, der hat fast alles studiert. Er bildet sich viel drauf ein, dass er alles studiert hat. Spanisch zum Beispiel und Schach. Und er hat außerdem eine eigene Sendung bei Radio Z. Er kann alles, aber er ist manchmal ein bisschen unglücklich. Er weiß gar nicht, was er mit seiner ganzen Zeit anstellen soll. Er hat alles gelernt. Er hat auch ein schönes
Auto. Und plötzlich kommt jemand und sagt, hey, Heinrich, hier, pass auf, ich willst du glücklich sein, dann, Achtung, hier, du kannst glücklich sein. Und dann gehen sie dann mit und verlieben sich, weil sie sind ja schon etwas älter in die Jahre gekommen und da kommt ein hübsches junges Mädchen und dann sagen sie, ich wäre jetzt glücklich, wenn ich mit dieser Frau zusammen wäre. Dann sagt der Geschäftsmann, ja, okay. Und so geht es immer weiter, aber der Schluss ist traurig. Kaufen Sie jetzt das Spiel oder bestellen Sie vor, dann können Sie das erste Kapitel spielen. Wie war das?
Großartig.
Rainer? Was sagst du? Das habe ich mir gedacht. Kaum versucht man euch Leuten da mal ein bisschen klassische Literatur. Hier, Sie fanden es großartig.
Ich fand es wirklich. Ich würde es von der Stelle weg kaufen.
Ja, Sie können es vorinstallieren, dann können Sie das erste, habe ich jetzt gerade gelesen, kann man das erste Kapitel schon mal spielen, bis es veröffentlicht wird. Mhm. Kostet nur 89,99 Euro.
Okay.
Aber da ist quasi schon so ein Rock dabei. Und blaue Weste, gelbes Hemd.
Blau-gelb, Buddenbrooks, bitte.
Genau, und eine Pistole mit Halfter ist schon dabei.
Alles, was man braucht,
Und
in die Welt des Sturmes hinein.
Und Online-Währung ist auch noch dabei.
Welche?
Also, weil das
Dukaten?
Nee, das sind weiß ich nicht, was steht da, 100
Millionen
Taler, irgend sowas. Ja. Damit kann man sich Autos kaufen ein Haustier ist dabei, ein Hund.
Mhm.
Schön,
super. Danke, Herr Eisenbart. Also wir haben jetzt auch noch hier Faust 1, ja das Werk der deutschen Spielekultur, haben wir quasi jetzt nochmal aufbereitet bekommen von Ihnen.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass ich da einige Zuhörer mit identifizieren können, mit dieser Figur, die man da spielt, so ein in die Jahre gekommener älterer Herr. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das viele Leute sagen.
Aber trotzdem, man kann sich ja mal drauf einlassen. So, wir haben noch eine Viertelstunde. Was haben Sie denn noch?
Jetzt sagen Sie das nicht so resignativ.
Ich bin erschöpft tatsächlich von der... Mann! Herr Rainer, bitte! Bitte, Herr Rainer, könnten Sie... da kann man doch die Mute-Funktion, ja?
Ja.
Spielegeräusche, das ist auch so ein Thema. Es geht ja auch immer um Sounddesign.
Entschuldigung.
Herr Eisenbart, das ist furchtbar mit Ihnen.
Ich wollte jetzt
über Sounddesign reden.
Ich trinke schon die ganze Zeit
Tee. Wissen Sie, so Gamer-Kids, ja?
Ja.
Die brauchen...
Kids ist das Stichwort.
Kids ist das Stichwort.
Gamer-Kids. Sie haben eine kuriose Geschichte aus der Welt.
Dankeschön für dieses Stichwort, dass Sie mir mein Stichwort gegeben haben.
Vielleicht wollten Sie etwas anderes erzählen, aber ich...
Nee, ich erzähle Ihnen jetzt, vom Rehkitz. Und zwar ist es passiert in diesem Monat, also in dem November, hat ein Gericht in Missouri in Amerika einen Wilderer, der hat Rehe getötet, und zwar viele. Also er hat eine Riesenliste von Jagdgesetzen gegen die verstoßen und massenhaft wild erlegt. Pfui. Also ein Blutbad in dem Wald von Missouri, ja. Wir stellen uns vor, so windige Wälder, wo dann auf einmal Rehe ohne Köpfe rumliegen, ja. Der Officer kommt und sagt, ja, Sie haben aber gegen eine Riesenliste von Jagdgesetzen verstoßen.
Hier zum Beispiel steht... Bitte nicht das ganze Tier mitnehmen, nicht nur die Köpfe. Oder der hat auch andere Sachen gemacht.
Und er hat
zum
auch, was man ja nicht machen darf, Mütter von Kitzen erlegt.
Ja.
Und die Kitze müssen dann sterben, weil es eben nicht geht, dass ein Vater des Kitzes oder ein Hase zum Beispiel das einfach adoptiert. So.
Ja.
Jetzt hat der Richter gesagt, Moment mal, nein, stopp. Es geht schon so, Sie müssen sich jetzt im Gefängnis, Sie müssen ins Gefängnis
der
rein.
Der Missouri-Richter
hat gesagt, Sie gehen jetzt ins Gefängnis und Sie müssen sich, Zitat, mindestens einmal den Filmklassiker Bambi angucken.
Prima.
Ja, in voller Länge.
Ja.
Und Sie wissen ja, auch ein Werk der klassischen Literatur, Bambi.
Ja, ja. Felix von Salten.
Ja,
auch bekannt für seine pornografische Suskriptions-
Buchreihe Josephine Mutzenbacher.
Genau. Und Bambi ist ja ein Film, bei dem wird auch ein Reh stirbt, nicht wahr?
Wird
stirbt, ist ganz traurig. Alle Kinder weinen und Bambi, das der Protagonist auch. Ja. Und ja, und jedenfalls ist finde ich sehr schön,
ich
dieses Urteil, dass er sich quasi das anschauen muss, diesen Lebensweg dieses kleinen Kitzes, erinnert mich schön an die Bibel, nicht wahr? Es ist ein sogenanntes salomonisches Urteil, nicht wahr?
Und,
er wird gut, mit seinen eigenen Waffen quasi geschlagen.
Gut fände ich es aber auch, wenn er die Köpfe wieder dran machen würde, ganz ehrlich.
Stimmt.
Das wäre, wenn ich der Missouri-Richter wäre oder zumindest Gerichtshelfer, würde ich das vorschlagen.
Ja, dass und die Köpfe wieder annähen, nicht wahr? Im Gefängnis annähen und am Abend
oder
tagsüber tackern. Nähen, tackern, wie auch immer, ganz machen das
Reh. Auf jeden Fall hinmachen.
Hinmachen den Kopf und dann abends wird Bambi geguckt.
Genau. Und jetzt kommt Ronald Bauer von der schönen Nürnberger Kapelle Gott und die Welt und hat seine Lieblingsspiele mitgebracht. Wir hören nochmal die Chiana Sisters, weil das so schön war.
The Great Chiana Sisters, Rainbow Arts, 1987. Es muss so 1988 gewesen sein, da hat mein Bruder einen Commodore 64 bekommen. Das Gerät selbst war da schon etwas veraltet, die nächste Generation an 16-Bit-Maschinen stand schon in den Startlöchern. Aber kaum ein anderes Gerät hat mich nachhaltig so geprägt wie dieses. Software war quasi kostenlos, denn man konnte sie im Schulhof austauschen. Auf der ersten Disc mit kopierten Spielen, die mein Bruder von einem Klassenkameraden bekommen hatte, war Chiana Sisters drauf. Das habe ich immer und immer wieder gespielt. So oft, dass ich einige Levels sogar ohne Hinschauen geschafft habe. Da gab es auch noch so einen Konsolen-Rip-Off von dem Spiel. Da haben die Chiana durch einen Kerl mit Latzhose und Schnauze ersetzt. Vollkommen absurd sowas. The Legend of Zelda. Link's Awakening, Nintendo 1993. Link's Awakening ist vermutlich das beste Spiel auf dem originalen Game Boy von Nintendo. Der Game Boy hat einen riesigen Katalog ausgezeichneter Spiele, aber dieses ist etwas Besonderes. Das Spiel ist zeitlos schön, erzählt eine fesselnde Geschichte mit einem schrägen Sinn für Humor, hat tolle Rätsel und eine perfekt auf das Gerät abgestimmte Spielmechanik. Neben all diesen Qualitäten schafft das Spiel das beinahe Unglaubliche. Es erschafft eine ganze Welt, in die es den Spieler einfach hineinzieht, auf einem winzigen Bildschirm. Wenn man nach dem Spielen den Gameboy wieder weglegt, ist man verwundert, wie klein das Gerät ist im Vergleich zu der riesigen Welt, in der man gerade war.
Ja, das war Ronald Bauer mit seinen Lieblingsspielen und wir haben noch einen Roland steht hier noch. Erst Ronald, dann Roland. Roland von Oystern hat einen Text geschickt über Kindheit. Der kommt jetzt aber trotzdem gegen Ende unserer schönen Sendung. Ja, die geile neue Grafik, bitteschön.
Deutschland. August 1992. Endlich war Richie wieder da. Er rief mich sogar an. Kannst vorbeikommen? Ich schwang mich aufs Rad. In Richies Zimmer waren die Rollläden runter. Diesmal ganz. Es leuchtete aus der Glotze. Dazu Gedüdel. Normal beim Konsolenspiel. Kannte ich schon. Dass der Senker da war, kannte ich auch schon. Echt jetzt? Moserte das Vieh. Du hast eine nagelneue Super NES und lässt deinen besten Kumpel nicht spielen? Was hatte Richie bloß mit dem? Nur weil er sein Nachbar war. Ständig hing er ihm auf der Pelle. Befruchtete mich null der Typ. Dass du den kleinen Scheißer nicht ranlässt, kann ich ja verstehen, aber... Ihr sülzt mich nicht voll, Senker. Ihr müsst mich auch verstehen, ich habe das Ding heute angeschlossen. Ich kann auf keinen Fall heute schon abgeben. Zuerst dachte ich, hey, okay, vielleicht, aber hey, geht einfach nicht. Ich muss es locker erstmal eine Woche alleine spielen. Vielleicht kann ich euch Ende der Woche mal abgeben, ha? Das weiß ich jetzt auch noch nicht.
Ihr könnt eigentlich schon froh sein, dass ihr zuschauen dürft. Ey, andere würden sonst was dafür geben, ha? Wenigstens zuschauen zu dürfen. Wenn's euch nicht passt, dann könnt ihr ja draußen Würmer sammeln. Das galt aus meiner Sicht alles nur für den Senker. Ich wollte gar nicht drankommen. Ich bin bei der alten Konsole schon ein paar Mal drangekommen. Da war ich immer sofort Game Over. War mir ganz recht, dass ich nicht drankomme. Ey, das ist so abgefahren, wie ich gestern ernsthaft noch gedacht habe, der NES hätte eine geile Grafik. Ey, den kann ich halt einfach wegwerfen jetzt. Oder einen von euch verkaufen. Obwohl, Reini hat ja noch keine Kohle als Erstklässler. Bekommst du jetzt nicht eigentlich mal bald Taschengeld? Ein bisschen was ist dann nämlich schon noch wert. Was ist mit dir, Senke? Wenn man nicht an die geile neue Grafik gewöhnt ist, bringt's die alte auch. Direkt schlecht ist sie ja nicht. Für einen Hunderter gebe ich die her. Ich hab aber keinen Hunderter. Ey, überleg's dir. Du kannst jetzt gehen, dann gewöhnst du dich nicht an die neue Grafik. Ist vielleicht besser, hä? Ich hab keine 100 Mark. Ich weiß ganz genau, dass du noch mindestens 100 hast. Letztes Jahr Weihnachten hast du 100 gekriegt und dir seitdem so gut wie nichts gekauft. Da sind noch locker 70 übrig. Dann gab's zum Geburtstag 50. Damit hast du angegeben. Und obendrein noch die ganze Firmungskohle. Weiß der Geier, wie viel Geld du davon noch übrig hast? Du bist echt so ein Lügner, Senker.
Überhaupt nicht.
Ja, und wo ist die Kohle dann? Ey, 100 Mark sind echt gar nichts. Neu kostet so ein Teil viermal so viel. Weißt du, was andere gebraucht noch haben wollen? 100 Mark ist der absolute Freundschaftspreis, Mann. Weißt du, was mich das kostet, doppelt so viel dafür zu kassieren? Nicht mal ein müdes Arschrunzeln. Ich habe trotzdem keine 100. Lüge. Nein, ehrlich.
Ja, was hast du mit der Kohle gemacht?
Ha? Sag schon. Der Senker kirchenstill. Senker und das Schweigen im Wald. Und gleich im Anschluss Senker und das Schweigen im Wald Teil 2. Ey, sag schon, du Krüppel. Zufällig ist die Kohle auf der Bank fest angelegt.
Bist du bescheuert? Du hast die ganze Kohle angelegt?
Das war nicht meine Entscheidung.
Auf wie lang?
Ja, was weiß ich?
Jetzt sag schon, auf wie lang?
Komm da nicht mal ran. Ich kann da auch nichts machen. Schöne Pfeife bist du. Und ich bleib jetzt auf dem Ding sitzen, oder was?
Sorry, Mann.
Von wegen sorry. Du hast doch deine scheiß Kohle absichtlich zur Bank gebracht.
Gar nicht.
Ja, sülz mich nicht voll. Richie drückte auf Pause. Der Senker flitzte im Sessel. Ich saß neben Richie auf der Couch.
Okay. Ich brauche eine Verschnaufpause.
Richie ließ seine Finger knacken. Oh, das hätte ich auch gern gekonnt.
Moin. Nach einer Zeit, da tun einem so richtig die Knöchel weh. Glaubt's mir oder nicht? Da hilft bloß ein bisschen Sport.
Zack sprang er auf die Couch, streckte sich bis zur Decke, setzte sich auf meinem Kopf und drückte einen ab.
Hey,
rief ich.
Der drückt mich nicht mehr.
Der Senker johlte, kriegte sich kaum noch ein.
Ole, ole, Bumsbomber, ole.
Ruhe jetzt, sagte Richie.
Weiter geht's.
Und weiter ging's. In meinem Schädel merkte ich die Vibration. Da war sie. Ganz schwach, aber da. Ich hatte noch nie einen Furz auf den Kopf bekommen. Wäre es nicht blöd gemeint gewesen, hätte es sich vielleicht sogar gut angefühlt.
Ja, das war der Text von Roland van Oystern. Ein sehr schöner Text, der mit Jugend und hier quasi Demütigung zu tun hat,
ja.
was oft was miteinander zu tun hat. Auch Videospielen und gedemütigt werden
und
hat
Jugend.
Was miteinander zu tun. Ja,
ja. Die Sendung rauscht quasi. Ja. Wie ein Videospiel aufs letzte Level zu.
Ja, genau.
Das
Endgegner,
der sagt Endgegner man. Ist natürlich wie immer
Die Zeit.
Ja, richtig.
Wie bei Majora's Mask, über den wir vorhin schon
die Majoran-Maske, genau.
Es ist immer die Majoran-Maske. Da ist auch die Zeit der Endgegner. Letztendlich ist es ja auch im Leben so, da ist man 84, bald 85.
Ja, ja.
Bald 85.
Man merkt,
vielleicht schenken Sie mir ja was Kleines in der Januarsendung. Da habe ich nämlich Geburtstag.
Nö. Jedenfalls, man hört langsam die Uhr ticken. Ja, plötzlich ab einem gewissen Alter tickt und tickt und tickt die Uhr immer weiter. Und unsere Uhr tickt auch immer weiter.
Ja.
Wir wollten noch ganz kurz, Sie können uns als Podcast abonnieren.
Genau. Und Sie können uns auch Bewertungen schicken.
Ja.
Eine Bewertung wollte ich noch vorlesen.
Ja, gerne. Nur zu.
Smilly Vanilli hat geschrieben, literarische Salatschleuder, da macht man was mit. Oder der wahre Behnke hat geschrieben, ein schönes Gschmarri, aber die Moderatoren haben echt einen an der Klatsche. Top eBayer gerne wieder. Also Sie können uns gerne hier
bewerten auf
draufschreiben,
iTunes, auf iTunes,
wie Sie das finden.
Facebook.com/Eisenbart, genau. Meisendraht.
Ja.
Nicht wahr? Und wie gesagt, wenn Sie einen Text haben zum Thema,
ja,
bitte
Déjà-vu.
Déjà-vu zum Beispiel, können Sie bis zum 15. Januar, habe ich das richtig, können Sie einreichen.
Ja.
Oder 10. ist vielleicht besser. 10.
vielleicht besser.
10. ist besser.
Ja.
Können Sie einreichen zum Thema Déjà-vu. Und dann freuen wir uns sehr, dass wir uns dann vielleicht erinnern wieder an die Zeit, die dieses Jahr. Hören Sie jetzt bitte mal auf. Und es ist so schön, dass Rainer so schön ruhig geworden ist jetzt zum Ende der Sendung. Es wurde ja durchaus noch besinnlich. Und
vielleicht ist er doch nicht so missraten, wie ich dachte.
Und wir müssen jetzt dringend den letzten Text starten.
Ja, das stimmt.
Bitte,
wir sind raus.
Schnell.
Auf Wiedersehen.
Husch
auf Wiederhören. Und tschüss.
Ja, was sagst du? Boah, das ist auch nicht. Irgendwie
ist schon
ziemlicher Müll.
Ja.
Also, ich meine, Moderatoren sind scheiße.
Ey, hör mir auf. Wie zur Hölle kann... Nee.
Wieso hast du eigentlich den Enkel da reinprogrammiert? Also, was...
Ey, du, ich hab irgendwas versucht. Ich hab das versucht, irgendwie zu retten.
Ja, kann ich verstehen, aber der Enkel...
Ja, das stimmt schon.
Nee.
Das funktioniert irgendwie nicht.
Keine Figur funktioniert.
Die funktioniert ja nicht.
Ich meine, die wollen hier irgendwas mit Kultur transportieren, aber...
Nee, das ist einfach
von Stuhl irgendwie, ne? Kultur einfach, keine Ahnung.
Ja. Also echt Stuhl.
Nee, also...
Was war der das? Professor, Alter. Warum rülpst der die ganze Zeit? Ja. Was zur Hölle?
Das
war überhaupt nichts,
war ein bisschen witzig, aber ich glaube, das soll nicht witzig sein. Also ich glaube, der meint es ernst.
Ja, das ist das Problem.
Ungewollte Comedy irgendwie, ja. Fremdschämen hoch 10.
Ja.
Nee. Und die Frau, keine Ahnung von Videospielen.
Ja, was soll das eigentlich?
Also, was macht die da drin überhaupt? Das also
echt so.
Nee.
Das ja, war, machen wir es neu, oder?
Ja.
Oder schmeißen wir es ganz weg?
Festplatte löschen, glaube ich.
Ich glaube nicht,
dass noch irgendein Rest rumschwirrt.
Vielleicht verbrennen gleich.
Ja.
Es sollte zu wenig Essen in deinem Code hast.
Ja.
Safe.
Sorry.
Komm. RL. RF. Was machen wir jetzt?
Lass mich. Was ist dein Rauchen?
Katzenvideos?
Deal.
Läuft.